buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast, Episode 110, also mal wieder ein Mini-Jubiläum. Mein Name ist Dirk Funk und mit dabei darf natürlich auch nicht fehlen, wie immer aus Hamburg, heute hoffentlich auch wieder mit stabilem Internet, Arne Tegen.
Moin Mahlzeit und Bienvenidos, natürlich auch von mir. Ja, Folge 110, 110, spektakulär. Ich freue mich, es ist ein Mini-Jubiläum, aber jetzt muss man die Feste feiern, wie sie kommen. Internet, ich hoffe, es ist stabil. Ich bin wieder zurück in meinen eigenen vier Wänden. Das kann ein bisschen krachig werden. Bisher macht es einen ganz guten Eindruck. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir hier eine schöne Folge rausknallen können. Samstagvormittag, was könnte es Schöneres geben? Ins Wochenende gestartet. Franzi hatte gestern Geburtstag, das heißt, ich bin noch so leicht zerdengelt. Es war ein später Abend, wie das dann halt immer so ist. Von daher, man möge es mir mal wieder nachsehen, wenn ich ein bisschen am Schwimmen bin. Wie geht's dir überhaupt, mein Lieber? Du warst sehr aktiv die letzten Tage, habe ich mitverfolgen dürfen. Hast ein bisschen Schlafmangel, also ist der Kopf schon richtig da?
Ja, ich hatte auf jeden Fall Schlafmangel und das führt auch zu meinem Fauxpas, den ich mir natürlich gestern geleistet habe. Deswegen müssen wir kurz noch einen Schritt zurückgehen. Franzi, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich hab's gestern verplant.
Eieiei.
Scheiße, ja, das ist auf jeden Fall meiner. Da habe ich, das war schwach von mir. Aber das kannst du ihr dann ja vielleicht abspielen später. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Ich hoffe, ihr hattet zusammen einen schönen Tag und dass der Arne sich vernünftig um dich gekümmert hat. Ja, das war auf jeden Fall so viel dazu. Aber man muss es mir vielleicht so minimal verzeihen, weil ich war gestern wirklich mehr oder weniger im Zombie-Modus unterwegs. Die Leute, die bei uns in der Talk-Gruppe sind bei Facebook, haben es ein bisschen mitbekommen. Ich durfte mal wieder eine Nachtschicht machen für Spox. Ein Spiel analysieren und das waren diesmal die Golden State Warriors gegen die Chicago Bulls. Also auf das Spiel kommen wir, glaube ich, gleich ein bisschen. Da kann ich ein bisschen von meinen Eindrücken erzählen und auch sonst so habe ich ein bisschen was von der Nacht mitbekommen. Aber das ist halt immer so eine Sache. Ich meine, jeder, der schon mal irgendwie eine Nachtschicht in irgendeiner Art und Form gemacht hat, beruflich, was auch immer, ob es körperlich war oder ob mal durchgemacht hat wegen Lernen oder was auch immer, der weiß, das ist halt schon immer eine ziemliche Scheißnummer. Und wenn man Glück hat, kriegt man das einigermaßen hin und kann dann vernünftig pennen und erholt sich irgendwie so ein bisschen. Das schaffe ich normalerweise eigentlich auch ganz gut, dass man dann irgendwie halt um 9 ins Bett geht, keine Ahnung, um 3 wieder aufsteht und dann ist man zwar am Arsch, aber es geht. Und diesmal lief es halt wirklich überhaupt nicht. Also effektiv habe ich quasi einfach nur so ein bisschen rumgedöst, habe vielleicht 1,5 Stunden gepennt, so abends ging es dann wieder relativ schnell, musste ich zum Training gehen und ich bin einfach völlig fertig und das auch immer noch. Also das muss man mir jetzt so ein bisschen verzeihen, auch wenn heute vielleicht die Energie nicht da ist. Wir müssen gleich auf jeden Fall auch eine Pause machen. Mein Kaffee läuft im Hintergrund erst noch durch, also noch nicht mal Koffein habe ich mir reingeladen heute. Das müssen wir gleich machen, aber ja, dementsprechend erstmal.
Ich bin in Gedanken bei dir, definitiv. Es ist eine harte Veranstaltung. Von außen sieht das halt aus wie der absolute Traumjob. Ist es in einigen Bereichen wahrscheinlich auch. Aber es ist halt auch eine harte Nummer, sich dann da Nacht für Nacht um die Ohren zu schlagen und dann irgendwie den Schlaf nachholen zu müssen. Für mich wäre das gar nichts. Mein Schlafrhythmus lässt das überhaupt nicht zu. Ich kann schon nachts nicht pennen, geschweige denn vormittags. Also wenn ich mich um 7 ins Bett lege, dann penne ich genau bis 7:10 und dann bin ich wach und der Tag ist gelaufen. Von daher, ich bin sehr gespannt auf die Eindrücke, die du gleich von den Spielen erzählst. Ich werde die Entschuldigung an Franzi weiterleiten, weil ich fürchte, sie wird auch diese Folge nicht hören. Die hat sich da echt rar gemacht. Also ganz ehrlich, die hört einfach keine einzige Folge mehr. Das ist eine absolute Frechheit. Aber ich werde ein gutes Wort für dich einlegen.
Ja, das ist sehr schön. Aber ansonsten, wir müssen uns nochmal kurz besprechen. Heute dürfen wir ja so ein kleines bisschen off-topic gehen. Ich will mit dir eigentlich nochmal das Problem ansprechen. Du hast mir vorhin schon wieder einen halben Strike gegeben und das auch völlig zu Recht, weil ich mir die Kommentare unter meinem Artikel durchgelesen habe und das bekanntlich der größte Fehler ist, den man machen konnte. Ich habe da auch einen kleinen Post gemacht, weil es ist schon immer ein bisschen undankbar. Also erstmal zum Thema auch Traumjob. Es ist natürlich mega cool, dass ich da jetzt so reingerutscht bin und die Möglichkeit habe, dass sehr, sehr viele Leute meinen Senf halt wirklich zu der NBA lesen können. Das ist natürlich erstmal prima. Aber die Sache ist ja im Prinzip, positive Rückmeldung bekommt man halt erstmal eigentlich gar nicht. Also man schreibt das so und wenn man was mitbekommt, dann ist es negativ. Also selten sagt man irgendwer, hey, deine Analyse war ja super. Also das ist ja ganz toll. Man liest halt immer nur irgendeinen Scheiß und heute war es mal wieder, beziehungsweise gestern war es mal wieder, der Titel. Und zwar großes Thema bei Spox allgemein, inwiefern das verdient ist oder nicht, das ist so ein bisschen die andere Frage, ist Thema Clickbaiting. Und da, also erstmal, ich habe mich halt wirklich tierisch aufgeregt. Ich kann es verstehen, wenn Leute sich über Clickbaiting aufregen, wobei ich es eigentlich auch nicht so wirklich verstehen kann. Für mich gilt da eigentlich immer noch das Credo, du kannst die jetzt nicht, also wenn der Artikel super ist, wenn der Artikel astrein ist, so warum lässt man sich das irgendwie von einer Überschrift, die vielleicht so ein bisschen kontrovers ist, versauen und ignoriert einfach völlig den guten Content, der 97% des Artikels ausmacht und achtet dann auf einmal nur noch auf die Überschrift. Das kann ich nicht verstehen. Aber was mich dann wirklich aufgeregt hat heute, weil man musste sich da schon viel anhören, aber diesmal war es wirklich einfach völlig unberechtigt. Wir kommen gleich auf das Spiel, aber die große Story war natürlich, dass Paul Dennis Zipser wirklich da einen Clutch-Shot reingenagelt hat und im Prinzip den Dagger geliefert hat gegen die Golden State Warriors und sie damit besiegt hat. Meine Überschrift war dementsprechend, Zipser erlegt die Warriors oder irgendwas in Crunch-Time. Und wenn man sich mal die Definition von erlegt wirklich googelt, einfach nur einmal eingeben, erlegen Definition, dann steht da, aus dem Tierreich kennt man es, zum Beispiel ein Tier mit einem Schuss erlegen. Mit einem Schuss. Ich habe nicht geschrieben, Paul Zipser dominiert die Warriors oder Paul Zipser überragt oder irgend sowas. Und das fand ich einfach nur mal beschissen. Aber sag mir vielleicht nochmal was dazu. Und ansonsten interessiert mich auch nochmal so Thema Clickbaiting, wie du das so findest. Ob das wirklich so schlimm ist, ob das überdramatisiert ist. Das interessiert mich.
Ja, also erstmal habe ich dir da einen Strike für gegeben, dass du die Kommentare gelesen hast. Und dabei bleibe ich auch. Das darf man einfach nicht machen. Auch wenn man natürlich an Rückmeldung und Feedback interessiert ist und sich so ein bisschen angucken will, was die Community dazu sagt, das ist halt ähnlich wie Facebook-Kommentare lesen. Man sollte es einfach bleiben lassen. Das frustet einen hammerhart. Ich habe ja selber so eine Journalisten-Vergangenheit in meiner beruflichen Laufbahn. Da ist es im Prinzip ähnlich. Schreibst einen sensationellen Artikel und dann kommen da halt Leserbriefe dazu von irgendwelchen frustrierten Spaten, die irgendwie links und rechts nicht voneinander unterscheiden können und sich einfach aufregen, weil der Mensch dazu neigt, eher negatives Feedback zu geben, als einfach mal zu sagen, Mensch, geil, schöner Artikel, hast du gut gemacht, vielen Dank. Die Leute hängen sich dann an absoluten Kleinigkeiten auf und haben halt einfach Bock, sich zu echauffieren, gerade im Internet, gerade was so die sozialen Medien, wozu man mittlerweile ja auch Spox irgendwie mehr oder weniger zählen muss, was so diese Community-Struktur da angeht. Ja, man muss da einfach lernen, wegzugucken. Wir haben ja selber irgendwie mehrere Artikel bei Spox mittlerweile veröffentlicht und publiziert. Ich habe da natürlich auch immer die Kommentare gelesen, weil es einen irgendwie interessiert. Aber das darfst du echt nicht machen. Es ist einfach ein Fehler. Man muss sich zwingen und konditionieren, diese Dinger nicht zu lesen. Es führt einen einfach, es bringt gar nichts. Es bringt einen nicht weiter. Das konstruktive Feedback, was man gerne hätte tatsächlich, das kommt über diesen Kanal einfach nicht. Also das muss man sich dann irgendwie anderswo holen oder zumindest nur in absoluten Ausnahmefällen. Und dann hast du da halt echt diese Leute mit Schaum vorm Mund, die sich dann darüber aufregen, dass irgendwie die Überschrift nicht so hundertprozentig nach ihrem Gusto ist. Obwohl der ganze Artikel, wie du schon sagst, inhaltlich einwandfrei ist, hängen die sich halt an der Überschrift auf. Was so das Thema Clickbaiting angeht, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie weit ich mich hier aus dem Fenster lehne. Ich finde es relativ ätzend, ehrlich gesagt. Ich sehe das Phänomen auch bei Spox mehr und mehr um sich greifen, würde ich mal behaupten. Man kennt das so von der guten alten Bild-Zeitung, wo dann halt jeder Spieler ist prinzipiell erstmal ein Star oder ein Superstar. Also was weiß ich, dann sind da Artikel wie, ich weiß auch nicht, Sebastian Bönisch, Bundesliga-Star. Sowas nervt mich einfach. Also dieser Hang zu Superlativen und zum Übertreiben, damit man eben da Klicks generiert. Ich kann es irgendwo aus der Perspektive verstehen. Du kannst da halt nicht hinschreiben, Paul Dennis Zipser trifft wichtigen Wurf in einem schönen Basketballspiel. Das liest halt keiner. Man muss da irgendwie ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen reißerisch werden. Und in dem Beispiel jetzt finde ich es vollkommen in Ordnung. Also die Überschrift hat halt einfach das wiedergegeben, was da passiert ist. Und das ein bisschen aufregender, um eben Lust zu machen, so einen Artikel zu lesen. Also das würde ich da jetzt mal ausklammern. Prinzipiell dieses Phänomen Clickbaiting finde ich relativ nervig, weil es einfach, ja, für mich zu sehr ins Extrem geht. Es ist halt echt, jeder ist jetzt ein Megastar, alles ist höher, weiter, spektakulärer und irgendwie oft kommt dann der Artikel da halt, ja, nicht so hundertprozentig mit, der dann dahinter steht. Also dieses Beispiel Özcan Ilyasova, was wir heute in der Facebook-Gruppe auch gelesen haben, das ist halt so ein Paradebeispiel, ganz ehrlich. Also ich habe nicht drauf geguckt, wer diesen Artikel geschrieben hat und wer diese Überschrift gemacht hat, ist mir auch egal, aber das ist halt so ein typisches Ding von, was soll so ein Scheiß, ganz ehrlich. Also eine Überschrift schreiben, die irgendwie wahnsinnig reißerisch, spektakulär, dramatisch klingt, damit die Leute auf den Artikel klicken, in dem effektiv nichts steht, beziehungsweise 180 Grad das Gegenteil von dem, was die Überschrift suggeriert, sowas finde ich dann scheiße. Also dass man es ein bisschen spannend und dramatisiert formuliert, finde ich völlig legitim. Aber es muss halt zum Inhalt des Artikels passen. Und wenn das zu weit auseinander geht, wie es in vielen Fällen mittlerweile der Fall ist, dann finde ich es halt auch ein bisschen stumpf.
Ja, der Artikel war von mir, danke. nein, Quatsch. War nicht von mir. Ich weiß auch nicht, von wem er war, deswegen, ich will da keinen persönlich angreifen. Aber das ist ein gutes Beispiel, um es mal kurz zu illustrieren. Das haben ja jetzt viele Leute natürlich nicht gerade vor Augen, die jetzt gerade zuhören. War ein Artikel, in dem Özcan Ilyasova so ein bisschen über die neue Situation bei den Hawks gesprochen hat. Und die Überschrift titelte dann irgendwie, ich gehe Dennis Schröder irgendwie aus dem Weg oder irgend sowas. Was halt wirklich totaler Quatsch war. Im Prinzip ging es inhaltlich darum, dass er in der Offensive einfach sagt, so, Dennis Schröder soll machen, so, ich stelle mich einfach in die Ecke, so, das ist mein Job, den Court zu stretchen. Und das war natürlich so ein bisschen, das ist dann so dieser Grenzfall, wo es eigentlich schon eine halbe Lüge ist. Und man kennt es ja auch von YouTube, wo halt wirklich klassisch Clickbaiting einfach ist, man titelt irgendwas und es ist einfach nicht im Video vorhanden, sowas ist dann wirklich auch scheiße. Und vor allen Dingen auch in dem Beispiel, ich könnte schwören, dass im englischen Originalinterview Ersan Ilyasova bestimmt gesagt hat, in Offense, I'm just getting out of his way oder sowas. Und dass man dann auf Deutsch so wirklich übersetzt, um sich das geil zu machen, zu sagen, so, ich gehe Dennis Schröder aus dem Weg, ist natürlich auch irgendwie nicht so die perfekte Übersetzung. Also das finde ich auch ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen.
Ja, das sind halt genau die Dinger, wenn du irgendwie suggerierst, dass es absolut dramatischen Beef zwischen Ilyasova und Dennis Schröder geht und eigentlich geht's um absolut Basketball-related Geschichten, dass er einfach sagt, mein Job ist hier das Spacing, also mache ich ihm Platz, mehr oder weniger sinngemäß, und nicht, ich gehe ihm aus dem Weg, weil wir irgendwie totalen Beef haben und er meine Freundin geflankt hat. Also das finde ich dann halt schon einfach echt eine schwierige Geschichte, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Phänomen, mit dem man irgendwie leben muss. Und wie gesagt, an dich nochmal der Appell, lies einfach diese Kommentare nicht. Lies die bei uns in der Facebook-Gruppe, die sind konstruktiv. Und man darf ja auch kritisieren, sehr gerne sogar, aber halt auf einem vernünftigen Niveau und mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Substanz dahinter. Und das ist, glaube ich, bei uns tatsächlich, Shoutout an unsere Gruppe, in den meisten Fällen deutlich eloquenter und deutlich brauchbarer als das, was unter diesen Spox-Leser-Kommentaren so passiert.
Ja, also das ist wirklich eine völlige Katastrophe. Also hier nochmal der Aufruf an alle Leute, die vielleicht da so ein bisschen Teil dieser Community sind. Ich glaube, es ist produktiver, einfach in unsere Insgesicht von Stoudemire Talk-Gruppe zu kommen bei Facebook. Absolut. Weil da wird definitiv irgendwie ein bisschen, ja, inhaltlich fundierter über die NBA diskutiert und sich nicht irgendwie nur über irgendeine Scheiße unterhalten. Also von daher ist das ganz okay. Konstruktives Feedback wäre schön, einfach so, weil es ja auch wirklich um technisch-taktische Analysen oder was spielerische Analysen da geht. Und wenn man da einfach mal ein Feedback bekommt, so, der das anders sieht und einfach so ein bisschen begründet, wäre eine sehr schöne Sache, aber das ist wirklich gar nicht da. Aber gut, dann wollen wir mal so ein bisschen den Übergang schaffen und einfach mal so ein bisschen auf das Spiel kommen, weil es war natürlich die große Story, die Bulls sind über 500 diesmal, man kann jubeln,
ja.
Ja, sie haben die Golden State Warriors geschlagen in einem, wir haben vorhin ganz kurz gequatscht, erwartungsgemäß geschlagen, in einem schon echt hässlichen Spiel, muss man sagen. Also, es war wirklich nicht schön mit anzugucken, es war keine starke Bulls-Leistung, also man kann jetzt nicht sagen, man hat es öfter schon von den Bulls gesehen und das betone ich auch nochmal, hatte ich im Vorhinein auch schon gesagt, die Bulls sind ein Team, die haben es immer mal im Tank, wirklich ein großes Team zu ärgern, wenn sie einfach mal gut drauf sind. Das war jetzt in dem Spiel eigentlich gar nicht unbedingt der Fall. Also es war eine okaye Leistung, es war eine kämpferische Leistung der Bulls, die aber letztendlich wirklich von einer ganz, ganz schwachen Leistung von den Golden State Warriors profitiert haben. Und da ist natürlich das große Thema, Kevin Durant war nicht mit dabei, er war ja im letzten Spiel quasi auch schon nicht mit dabei, aber das war jetzt wirklich das erste Spiel mit der neuen Rotation, wie sie da irgendwie drauf reagieren sollen. Ja, und das war natürlich, ja, keine gute Premiere, sagen wir mal einfach so. Natürlich davon geprägt, Stephen Curry und Klay Thompson sind einfach momentan in einer krassen Shooting-Slump. Also gerade auch Stephen Curry, das ist schon wirklich unfassbar und beweist einfach mal wieder, inwiefern Basketball einfach auch eine sehr, sehr mentale Sportart ist, weil es gibt keine Erklärung dafür, dass Stephen Curry von seinen letzten 32 Dreiern 28 daneben geschmissen hat. Also das ist wirklich unfassbar. Und auch, ich glaube, Klay Thompson und Stephen Curry aus den letzten drei Spielen hatte ich irgendwie auch den Stat rausgesucht, 10 aus 62 Dreier. In dem Spiel waren es 3 aus 22 und dass du denn da erstmal wirklich jetzt nur jetzt einfach individuell dieses Spiel analysiert, dass du dieses Spiel dann verlierst, ist jetzt keine große Überraschung letztendlich.
Nö, also das glaube ich, mit so einer Shooting-Leistung als Team haben sie da irgendwie 38,5% geschossen, satte 20% von draußen, 6 aus 30 Dreiern. Dazu
zum
fehlt
dritten Mal erst Durant. Saison, zum dritten Mal, sechs ja. Oder weniger, also echt krass.
Ja, also da ist dann natürlich irgendwie nicht mehr ewig viel zu machen, wenn du nur 87 Punkte scorest als Team, was normalerweise irgendwo um und bei 120 eigentlich fast jede Nacht auflegt, dann verlierst du auch gegen die Chicago Bulls, die im Moment einfach einigermaßen ordentlichen Basketball spielen. Ich will da jetzt auch nicht völlig überpassen,
naja.
Aber die spielen also. Das aktuell ganz okay in den letzten Spielen. Ich gehe jetzt ja nicht spezifisch auf dieses eine Spiel, aber prinzipiell sieht das gerade im Rahmen dessen, was die Bulls halt können, so ganz in Ordnung aus. Wenn die Warriors nur einen Dreier mehr treffen als die Bulls, dann ist da auf jeden Fall ja irgendwas nicht so richtig am Klicken in Golden State. Du hast den Stat schon rausgesucht, ist spektakulär. Und man muss ja auch mal sagen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, ist es jetzt nicht so, als würden sie da absolut wilde Würfe erzwingen. Das sind die ganz normalen Dreier, die sie halt nehmen. Teilweise wide open, teilweise so halb contested, wie sie das halt seit Jahren machen. Und Curry gerade spezifisch wirft nur Backsteine aktuell, von Klay kommt dann auch nicht viel. Dazu fehlt ihr mit Kevin Durant halt ein Eckpfeiler dieses Teams. Und dann kannst du so ein Spiel halt auch mal verlieren, wenn einfach so gar kein Wurf fällt. Was die Lineups angeht, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen. Da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig glücklich, wie sie das da geregelt haben bisher. Aber gib mir doch erstmal so deinen Take dazu. Ist es einfach so eine ganz klassische Phase, wo du halt ein bisschen kalt bist? Liegt es tatsächlich daran, dass jetzt Kevin Durant fehlt und sie da auf einmal wieder irgendwie ihr System ein bisschen umwürfeln müssen? Man hätte jetzt ja denken können, dass sie im Prinzip gerade in der Offense das einigermaßen kompensieren können und einfach sagen, dann gehen wir zurück zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben, nimmt Curry halt wieder 5 Würfe mehr, Clay nimmt 5 mehr und dann kriegt man es schon irgendwie hin. Defensiv, glaube ich, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, das ist nochmal eine größere Baustelle. Aber liegt es an Kevin Durant oder ist das einfach eine Phase, wo in Golden State halt einfach nichts fällt und dann läuft das zufällig mit dem zusammen, dass KD gerade fehlt?
Also, dass sie das Spiel verloren haben, war, wie gesagt, da war viel Pech mit dabei. Also, gerade auch bei den Shots. Ich glaube, Klay Thompson hatte wirklich schon eine 6 oder 7 Dinger. Die waren einfach komplett in and out, sind da 7-mal hin und her geraddelt am Ring wirklich. Also, letztendlich gewinnen sie das Spiel, wenn sie einfach normales Glück haben, nicht irgendwie besonderes Glück. Von daher ist das schon mal das Ding. Aber es war schon sehr, sehr überraschend, dass Kevin Durant wirklich nicht da war. Hat man an allen Ecken und Enden gemerkt. Also, und ich hatte eigentlich auch wirklich erwartet, dass die Warriors das so ein bisschen lockerer runterspielen. Dass man einfach sagt, weil das war eigentlich die offensichtliche Analyse, die man da jetzt nimmt, wenn wir drüber sprechen, was hat das für einen Effekt, dass Kevin Durant aus dem Lineup raus ist, dass Draymond Green halt wirklich wieder mehr in der Verantwortung ist, wirklich wieder mehr in diese Facilitator-Rolle reinkommt, obwohl er ähnliche Assist-Zahlen aufliegt in dieser Saison, trotz Kevin Durant, dass er einfach noch mehr den Ball in die Hand bekommt und wieder so ein bisschen mehr das Spielgeschehen dominiert und dass natürlich auch die Rolle von einem Curry größer wird. Bloß aktuell kann er das einfach nicht machen, weil er halt nicht trifft. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber es war schon erschreckend, gerade auch im ersten Viertel. Das sah so aus, so erstes Spiel der Saison, so nach dem Motto. Also ja, war komplett überhaupt kein Ball-Movement da. Also alles, was die Golden State Warriors ausmacht, war da wirklich nicht zu sehen. Und da kann man noch nicht mal sagen, dass es irgendwie an dem Durant-Ersatz war, dass der irgendwie so ein Klotz am Bein war. Patrick McCarr hat ein super Spiel gemacht. Also werden wir auch drüber sprechen, ob der jetzt die längerfristige Lösung ist oder ob es irgendwann Matt Barnes sein soll oder was auch immer. Aber an dem lag es jetzt auch nicht. Das war jetzt wirklich einfach komisch zu sehen, weil eigentlich müsste man ja meinen, die Warriors müssten sich noch dran erinnern an die Saisons ohne Kevin Durant, wie gut es geht. Klar, es fehlen viele Pieces, es fehlt ein Bogut, der auch offensiv ein großer Teil wirklich war, ohne in den Jahren ohne Kevin Durant. Und von daher war es schon letztendlich ein bisschen erschreckend zu sehen, wie sehr es da wirklich krachte in der Offensive.
Bin ich dabei. Ist dann halt so ein Spiel, in dem mehr oder weniger gar nichts zusammenlief. Von Sean Livingston kommt ausnahmsweise mal überhaupt nichts, nimmt 3 Würfe, trifft keinen davon. Iggy war der Einzige, der noch so einigermaßen normal aussah. Draymond auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht genau, irgendwie leicht zurückgenommen wirkte das Ganze irgendwie nicht so hundertprozentig spritzig. Die waren einfach nicht vollständig da. Wenn dann die Würfe nicht fallen, dann verlierst halt so ein Spiel mal. Ich finde es jetzt nicht so sehr dramatisch. Ich glaube, dass gerade in der Offense sie das ganz gut werden kompensieren können. Wie das dann im Lineup aussieht, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es ist ein bisschen schwierig. Also natürlich war irgendwie die ganzen ersten Monate der Saison stand im Prinzip die ganze Saison nur darunter, Kevin Durant so gut es geht zu integrieren, weil den Playoff-Seed, den kriegst du im Zweifel sowieso und dann später in der Postseason muss es halt funktionieren. Wir haben die ersten Wochen und Monate ein bisschen viel KD gesehen, dann hat Curry mal wieder so ein bisschen den Fokus übernommen, auf sich gezogen, was wir auch thematisiert hatten im Podcast. Also eigentlich waren sie auf einem guten Weg, da wirklich eine organische Einheit draus zu machen, dass alles einigermaßen klickt und funktioniert, deswegen die Verletzung absolut zur Unzeit. Eigentlich in einer Phase, wo du wirklich das Feintuning Richtung Postseason übernehmen würdest. Das kannst du jetzt nicht machen. Wie lange er dann ausfällt, muss man mal sehen. Aber da werden noch einige Spiele ohne ihn sein. Wahrscheinlich in der Regular Season werden wir ihn gar nicht mehr sehen. Wann er in der Postseason dann zurückkommt, ist die nächste Frage. In welchem Zustand ist dann wiederum die dritte Frage an der ganzen Thematik. Man kann nur hoffen, dass das einigermaßen schnell geht, was es andersrum bedeuten kann. Wenn du die Postseason spielst, ohne hundertprozentig fit zu sein, haben wir am Beispiel von Stephen Curry letztes Jahr gesehen. Da reichen dann halt ein paar Prozent, die fehlen. Das tut extrem weh. Also ich glaube schon, dass es gerade im Hinblick auf so ja die mittelfristige Playoff-Planung der Warriors, was das angeht, schon schwierig ist mit Durant. Ich glaube nicht, dass sie da ihren Seed verlieren. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Das werden sie gerade in der Offense schon hinbekommen. Aber insbesondere defensiv fehlt da jetzt halt ein Key-Element, was Kevin Durant da dieses Jahr für die Warriors war. Ihnen fehlt Länge, ihnen fehlt Rim-Protection tatsächlich. Auch das hat Kevin Durant vernünftig gemacht die letzten Monate. Und da sind sie jetzt auch einfach ein Stück weit zu klein. Bogut ist weg, Ezeli ist weg, Harrison Barnes ist weg, Kevin Durant fällt aus. Jetzt ist da defensiv außerhalb von Draymond Green nicht mehr so ewig viel zu holen. Das tut dann schon weh.
Ja, also erstmal freut mich das, dass wir gleich ein bisschen diskutieren werden können, weil ich sehe es, glaube ich, ein bisschen dramatischer als du. Also ich mache mir da schon ein kleines bisschen Sorgen, auch jetzt wirklich gerade für die Regular Season, weil klar, Kevin Durant wird potenziell die erste Playoff-Runde fehlen. Und das ist jetzt schon eine Storyline. Das sollten sie da irgendwie auf Platz 2 abrutschen. Auf einmal ist die erste Playoff-Serie nicht mehr ganz so entspannt und nicht mehr ein Freilos, auch Kevin ohne Kevin Durant. Aber da kommen wir ein bisschen später drauf. Ansonsten defensiv erstmal, das war natürlich auch ein großer Punkt unter dem Stichwort, das fiel auf für mich. Was halt wirklich eklatant war, war die fehlende Rim Protection. Und gerade auch, wenn man sich das Matchup mal anguckt, die Golden State Warriors mit Steve Kerr sind ja wirklich absolut dafür bekannt, dass die immer einen sehr guten Scouting Report haben und den auch wirklich absolut exekutieren. Und das ist ja, das darf man nicht so sagen, executen, also was auch immer. Also, aber dass sie das immer sehr, sehr gut hinbekommen. Und was ist der Scouting Report gegen die Bulls? Mach einfach die scheiß Zone dicht und lass sie dagegen rennen. Das war auch wirklich am Anfang so, das war wieder unfassbar stumpf. Die Bulls halt null Spacing, null Gefahr von draußen wirklich. Und die sind da immer wieder gegen eine Wand gerannt. Aber es war halt trotzdem absolut schockierend, wie gut es halt trotzdem noch geklappt hat, weil einfach die Lineups nicht funktioniert haben. Also auch Draymond Green hatte diesbezüglich kein gutes Spiel und die ganzen, also erstmal Zaza ist kein Rim Protector, er ist einfach wirklich auf der vertikalen Ebene einfach nullen Faktor, ihm fehlte einfach jegliche Explosivität und dann die kleinen Lineups mit Draymond Green auf der 5 haben überhaupt nicht funktioniert. Das war wirklich, also wie auf dem Spielplatz sind sie da jedes Mal wieder zum Korb gekommen, die Bulls, und auch die Lineups mit David West, der auch kurzzeitig auf der 5 gespielt haben, haben auch gar nicht funktioniert. Und dann ist das große Problem, wer jetzt eigentlich schon ein, auch offensiv ein Riesenfaktor sein müsste, ist tatsächlich JaVale McGee. Also den werden sie brauchen, aber der ist defensiv halt einfach eine Katastrophe und auch wirklich alles andere als ein Rim Protector, auch wenn viele Leute das in dieser Saison wieder behaupten wollen. Also der war wieder eine Katastrophe. Ich habe jetzt noch nicht in die Stats reingeguckt, aber gefühlt haben die wieder 7, also er hatte einen schönen Block wirklich in der Post-Up-Situation, wo er seine Länge und seine Athletik ausgespielt hat, aber ansonsten wirklich überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Jedes Mal war es wieder super einfach, gegen ihn abzuschließen am Korb. Und das ist erstmal ein Riesenproblem. Und das andere große Problem, ganz stumpf ausgedrückt, ohne Kevin Durant fehlt diesen Golden State Warriors jetzt ein bisschen Shooting. Das ist einfach so. Die sind jetzt einfach wieder extrem abhängig davon, dass entweder Klay Thompson oder Stephen Curry eine sensationelle Leistung zeigt. Meistens ist das so, bloß wenn beide unterdurchschnittlich unterwegs sind, dann fragst du dir auch so langsam ein bisschen in der NBA, in der es immer mehr Teams gibt, die wirklich ballern ohne Ende, wo sollen die Dreier herkommen? Jetzt mal ganz stumpfer Stat wirklich. In der letzten Saison hatten die Golden State Warriors 10 Spieler, die Dreier getroffen haben. In dieser Saison sind es nur noch 7. Du hast die 4 Starter, dann hast du einen Patrick McCarr, du hast einen Ian Clark und einen Andre Iguodala. Und da kannst du auch nicht mehr so wirklich viel von erwarten. Also das Shooting von Kevin Durant fehlt. Und wenn dieses Slump von Curry und Thompson noch ein bisschen weitergeht, dann mache ich mir da akut erstmal ein bisschen Sorgen.
Ja, ich meine, dass einer wie Kevin Durant fehlt, insbesondere vor dem Hintergrund, was sie haben abgeben müssen, um ihn zu bekommen, ist ja klar. Also dir fehlt da jetzt mal irgendwie der vielleicht zweitbeste Spieler der Liga, zweit-drittbeste, wo auch immer man ihn einsortieren will. Dafür haben sie eben einiges an Tiefe aufgegeben und an wichtigen Jungs, die in der letzten Saison genau in solchen Situationen jetzt in die Bresche hätten springen können. Da ist jetzt halt nicht mehr ewig viel, da bin ich schon bei dir. David West kann dir immer mal wieder so für 10, 15 Minuten irgendwie so einen kleinen Spark geben, aber es ist jetzt auch niemand, auf den ich da irgendwie wahnsinnig große Stücke halten würde. Iggy wird älter, das sieht man immer mehr. Der ist natürlich nach wie vor da so ein absolut entscheidender Faktor. Aber dass der dir jetzt auf einmal da 5 Dreier reinbolzt, ist halt irgendwie auch nicht zu erwarten. McGee, bin ich bei dir, hat immer wieder schöne Momente, ist defensiv. Er ist defensiv McGee. Also bei der Größe, bei der Athletik, die er eigentlich mit sich bringt, müsste da deutlich mehr drin sein, als wir die letzten Wochen von ihm sehen. Sean Livingston, der spielt seine Rolle, spielt sie gut, aber klar, es ist dann irgendwo ein bisschen dünn. Also die Tiefe, die sie letztes Jahr ausgemacht hat, die ist halt nicht mehr hundertprozentig da. Ob jetzt Matt Barnes derjenige ist, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann, will ich erstmal von dir wissen. Sehen wir ihn ins Lineup, ins Starting-Lineup rutschen? Also wird er da ganz organisch einfach auf die 3 gehen und Kevin Durant ersetzen? Sehen wir weiter so ein bisschen diese Small-Ball-Variante mit Patrick McCaw, der da jetzt reingerutscht ist? Also kann Matt Barnes dir wirklich noch sowas geben? In Anlehnung an seinen Namensvetter, Harrison Barnes Leitrolle irgendwie einigermaßen eklig, giftig verteidigen, wenn es geht, vorne in der Ecke stehen und einen Dreier nehmen? Also ist das noch drin? Hat er das noch im Tank?
Das kann er an sich schon und ich fand den Move jetzt auch gar nicht schlecht, also gerade jetzt auch mal im Vergleich, dass sie eigentlich José Calderón holen wollten, was für mich konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, also da hatte ich wirklich 7 Fragezeichen im Gesicht, das wäre für mich absolut keine vernünftige Lösung gewesen und so aus der Notsituation hast du jetzt jemanden geholt, der dir zumindest akut so ein bisschen helfen kann, weil ja, in einem sehr gut funktionierenden Lineup kannst du ihn da mit reinstellen und dann tut er dir auf jeden Fall nicht weh, so dann macht er das, was er machen muss, ganz gut zu verteidigen, ich sehe ihn da nicht auf dem Niveau von einem Harrison Barnes, dessen wirklich defensive Versatilität, die wir jetzt da bei Dallas wieder sehen, die ist einfach nach wie vor jetzt auch im Nachhinein unterschätzt. Der war unfassbar wichtig, was das angeht. Jemand, der wirklich Position 2 bis 4,5, inzwischen macht das ja bei Dallas auch regelmäßig, dass er immer wieder das Center-Matchup verteidigt. Das kann einfach kaum einer in der NBA dir wirklich das liefern. Und deswegen, das ist einfach sehr, sehr schwer zu ersetzen jetzt in dieser Situation. Und Kevin Durant ist natürlich da als Ersatz eine absolute Luxuslösung, weil der defensiv halt wirklich auch einen großen Schritt gemacht hat und inzwischen sehr, sehr weit ist. Matt Barnes, ja, der wird sein Matchup ganz gut verteidigen und wird offensiv auch mal seinen Wurf treffen. Kann schon sein, dass sie ihn damit reinnehmen, weil ich würde lieber Patrick McCarr sehen, der mir auch wirklich gut gefällt, gerade auch wirklich defensiv, wobei er dann natürlich rein und wegen seiner körperlichen Voraussetzungen sehr, sehr lang, aber auch extrem dünn und dementsprechend nicht so stark, ist er natürlich da nicht so versatil, aber der macht da einen ziemlich guten Job. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es vielleicht so ein bisschen umswitchen, weil es vielleicht mal ein Faktor sein könnte, dass du vielleicht dann eher McCarr von der Bank brauchst, wirklich so ein bisschen als Scoring Punch, was er natürlich jetzt im Starting Lineup dir nicht so unbedingt geben kann und auch gar nicht machen soll.
Das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung, falls mich jemand fragen würde, oder meine Erwartung für die nächsten Wochen, dass wir tatsächlich Matt Barnes dann klassisch im Starting-Lineup sehen, in einer relativ reduzierten Rolle, dass er nicht auf dem Niveau von Harrison Barnes verteidigen kann, ist, glaube ich, ganz klar, dass er aber mindestens mal ein solider Verteidiger, zumindest für sein individuelles Matchup ist, ist, glaube ich, auch einigermaßen klar. Und dass er vorne dir ja einen offenen Wurf treffen kann, normalerweise sollte er das noch im Tank haben, viel mehr sollte man von ihm nicht erwarten. Und ich glaube dann auch eher, dass wir McCaw tatsächlich so ein bisschen als Sixth Man, Seventh Man, wie auch immer, als Scorer von der Bank sehen werden. Denn da haben wir eben schon drüber gesprochen, ihnen fehlt da jetzt jemand, der dir vielleicht auch mal irgendwie 10, 12 Würfe nehmen kann. Ich weiß nicht, ob sie die Würfe von Durant wirklich so straight einfach auf Curry und Thompson aufteilen wollen in den nächsten Wochen. Also ich glaube schon, dass man da von einem McCaw, vielleicht auch von einem Ian Clark, der jetzt gegen die Bulls so gut wie gar nicht gespielt hat, nochmal wieder ein bisschen mehr sehen wird. Aber lass uns mal auf das Thema zurückkommen, was wir vorhin schon so ein bisschen am Rande thematisiert haben. Zwei Wins, Losses vielmehr sind es, glaube ich, die sie noch vor den Spurs sind. Also der Vorsprung ist dünn. 2,5 Spiele sind's in der Column. Platz 1 in Gefahr ist die große Frage. Die Spurs sind nur 2 Spiele hinten. Schedule der Spurs habe ich mir ehrlicherweise nicht genau angeguckt. Der Warriors wiederum ist schon hammerhart. Also da stehen noch die Celtics, zweimal die Spurs, beide Male auswärts. Sie müssen noch nach Oklahoma, nach Houston, nach Utah und haben sowohl Houston als auch Utah nochmal zu Hause. Also das ist schon ein brutaler Stretch, der da jetzt auf sie wartet. Und 2 Spiele sind schnell weg, muss man mal sagen. Erst recht mit diesen beiden Auswärtsduellen bei den Spurs vor der Brust. Also die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich mal wieder, was macht Pop? Also inwiefern interessiert ihn dieser First Seed überhaupt? Geht er wirklich drauf? Restet er hinten raus wieder? Also mein Case dazu wäre vermutlich, dass wenn es zum Zeitpunkt dieser beiden Spiele noch einigermaßen eng ist, glaube ich, dass Pop diesmal nicht den Pop-Move zieht und bencht, sondern dass er da tatsächlich mal versucht, den First Seed zu holen, denn das ist natürlich die große Story. Platz 7 und 8 im Westen, wer auch immer dann da einläuft, da ist schon eine gehörige Spanne an Qualitätsverlust dazwischen. Also ob du jetzt gegen die Nuggets oder Blazers, wahrscheinlich wird es einer von den beiden werden, aufläufst, oder gegen OKC oder Memphis, wenn es blöd läuft, sogar die Clippers irgendwie in der ersten Runde, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da glaube ich, wird selbst ein Greg Popovich vielleicht mal drauf schielen, sich den Overall First Seed sichern zu wollen.
Ich muss einfach gerade ein bisschen lachen, weil sobald es um die San Antonio Spurs geht, versagt einfach immer auch dein Popschutz. Dann dominiert wieder das aggressive
Popovich.
Rest in Peace, Arnes Mikrofon. Ey, das ist natürlich immer so ein kleines bisschen schwierig. Wir sind uns da auf jeden Fall einig und ich würde da noch wirklich ein bisschen deutlicher werden und sagen, es wäre ein Riesenfehler, wenn die Spurs jetzt wirklich nicht aufs Gas gehen und alles versuchen, sich da irgendwie den First Seed zu holen, weil es wird ein Faktor sein. Ich meine, wir haben die Spurs jetzt auch gesehen in den Playoffs in den letzten Jahren. Viele, mit denen ich auch wirklich spreche, sagen da immer wieder, ja, ich glaube nicht so wirklich an die Spurs sind ein Regular Season Team und in den Playoffs fehlt da dann einfach ein kleines bisschen was. Und ich sehe das vielleicht minimal anders, aber ich sehe es schon auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt mit großem Selbstbewusstsein sagen werde, wir sehen die San Antonio Spurs auf jeden Fall in den Conference Finals. Von daher, das würde ein entscheidender Faktor sein, da wirklich sich den First Seed zu holen, Homecourt gegen jedes Team im Westen zu haben. Und wenn die Chance da ist, würde ich es einfach machen. Also schon alleine, um die Brisanz da reinzuholen, weil auch aus Spurs Sicht denkst du dir, wenn wir Erster werden, erhöhen wir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Warriors eventuell sogar schon vorher rausgehen und wir gar nicht erst gegen sie spielen müssen, erhöhen wir die auf jeden Fall um eine hohe Prozentzahl. Von daher, geht aufs Gas und holt euch diesen scheiß First Seed, also wirklich.
Ja, das Drama ist natürlich immer, wenn wir die San Antonio Spurs irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu versuchen zu predikten, liegt man daneben und das geht im Prinzip jedem so, weil Pop ist und macht, was er will, ich muss den Namen irgendwie umgehen, also dieser Popschutz, das ist natürlich
echt Drama. Sag einfach Bob ab jetzt, sag Bob. Ja.
Gregory Bobovic, wir kennen ihn, also der macht halt, was er will, der hat so seine eigene Agenda und absolut auch seine eigenen Maßstäbe. rein objektiv von außen betrachtet, muss man bei 2,5 Spielen Rückstand absolut erstmal auf dem Gas bleiben und schauen, was geht. Lass die Spurs jetzt mal 2 blöde Niederlagen einstecken und die Warriors nichts liegen lassen in den nächsten 2, 3, 4, 5 Spielen.
Dann ist das Ding durch, klar.
Dann kannst du den Stecker ziehen, finde ich völlig okay. Aber das war das, was ich vorhin meinte. Wenn zum Zeitpunkt der direkten Duelle da tatsächlich das 1, 2, 3 Spiele Unterschied sind, dann glaube ich, dieses Jahr, formuliere ich mal vorsichtig, wird auch Greg Popovich tatsächlich auf dem Gas bleiben, dann nicht irgendwie wieder seine Starter resten und alle Leute ziehen und das Spiel wegschenken. Es ist halt einfach ein zu krasser Unterschied. Also tatsächlich dieses 7-8 Seed im Westen, das sind einfach fast zwei Welten. Also willst du ernsthaft eine Erstrundenserie gegen OKC spielen? Kein Bock drauf. Also eine Erstrunde gegen Russell Westbrook und dem, was OKC da jetzt nochmal nachgelegt hat, muss ich nicht haben. Da nehme ich 10-mal lieber die Nuggets, die werden im Zweifel aus der Halle gebombt. Vielleicht lässt du da mal ein Spiel liegen, aber
die
da
Wolves,
ist nicht ernsthaft
du,
Gefahr.
Okay.
Die Wolves, natürlich, ich meine die Wolves, wer auch immer da dann hinten einläuft. Aber wirklich Gefahr ist da von Platz 8 natürlich nicht. Und Platz 7 kann einfach schon mal eklig werden. Also ich würde keine Erstrundenserie gegen Russell Westbrook spielen, egal mit wem der spielt. Und wenn das irgendwie 4 Leute aus der Fußgängerzone sind, die sie um ihn rumstellen, habe ich keinen Bock drauf. Also das muss ich einfach nicht haben. Erst recht, wenn tatsächlich ja sein kann, dass Kevin Durant da noch gar nicht dabei ist oder irgendwie nur so halb und erstmal seinen Rhythmus wiederfinden muss, dann kann das relativ schnell eklig werden. Von daher würde ich auch sagen, Popovich, bleib auf dem Gas oder geh aufs Gas und schau mal, was geht. Also ich meine, das wäre schon spektakulär, wenn jetzt die Spurs mal wieder so sneaky under the radar sich tatsächlich den First Seed holen. Ja. Man muss ihnen alles zutrauen. Also da ist definitiv, die Chance ist da.
Das ist so. Also natürlich werden die Matchups wirklich zwischen den beiden noch entscheiden, die beiden Partien. Aber ohne Kevin Durant, jetzt ganz ehrlich, ich mag das Matchup für die Spurs jetzt mal wirklich. Also dann würde ich auch einfach ganz stumpf sagen, so, ich setze Danny Green, der eine gute Saison spielt, wirklich sich gut macht, den setze ich ganz stumpf auf Klay Thompson, der soll da einfach den Kettenhund spielen. Und dann setze ich Kawhi Leonard das ganze Spiel auf Stephen Curry. Und dann sage ich einfach so, Warriors hier, Klay Thompson und Curry sind raus, jetzt sollen die anderen uns mal besiegen. Und das muss dann erstmal passieren, also ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, man unterschätzt auch einfach tatsächlich, dass die Warriors einfach, ja, eine ganze Menge Tiefe aufgegeben haben. Und jetzt wird halt oft so getan, Kevin Durant ist raus, ja, sie haben immer noch 3 All-Stars. Natürlich haben sie und natürlich ist es immer noch ein wahnsinnig gutes Team. Aber das ist eben nicht mehr diese absolut unschlagbare Juggernaut, die du einfach nicht schlagen kannst, wenn alles klickt. Die sind jetzt absolut angreifbar und man hat es jetzt mal in den ersten Spielen so ein bisschen gesehen, auch gegen die Wizards. Der Junge fehlt halt und wenn dir dann deine 2, 3 wichtigen Rollenspieler von der Bank fehlen, weil du sie abgeben musstest, um ihn zu bekommen, dann ist das was wehtut. Und auch das haben wir ja vor der Saison, da komme ich immer wieder drauf zurück, immer und immer und immer wieder betont, wenn es von allen Seiten hieß, ja, die Saison wird total langweilig, die Warriors bomben alles aus der Halle, verlieren die überhaupt ein Spiel, also das Ding wird ja total öde, kannst du ihnen jetzt schon den Ring geben? Nee, das reicht, wenn sich einer von diesen Jungs verletzt. Bei dem, was du an Tiefe aufgegeben hast, ist das kein Selbstgänger. Und das sehen wir jetzt in der Verletzung von Kevin Durant. Spektakulär, ich habe den Stat nicht mehr rausgesucht, aber ich glaube nach 149 Wochen, keine Ahnung was, nach gefühlten 12 Jahren, das erste Mal, dass sie wirklich Back-to-Back-Losses bekommen haben. Dieses Streak war Ewigkeiten am Laufen, immer wenn sie mal ein Spiel haben liegen lassen, haben sie konstant wie ein schwarzer Uhrwerk das Ding danach gewonnen, jetzt zum ersten Mal tatsächlich Back-to-Back-Losses. Ist, glaube ich, ganz schön, dass die Kuh jetzt mal vom Eis ist und das Thema durch ist, aber spektakulär jedenfalls, wie lange dieses Streak wirklich gehalten hat.
Ja, auf jeden Fall. 146 Spiele waren es ohne Back-to-Back-Niederlagen. Den Stat habe ich natürlich auch in meiner Analyse benutzt.
Natürlich.
Das ist natürlich unglaublich spektakulär. Steve Kerr hat sich natürlich auch dazu geäußert und meinte, dass sie im Prinzip schon damit gerechnet haben. Also gerade auch, weil sie, das hat er so ein bisschen impliziert, dass sie auch in einem normalen Szenario, selbst mit Kevin Durant, so ein bisschen am Ende der Saison auf jeden Fall das Gas rausgenommen hätten. Und das ist halt auch noch ein Faktor, den wir bisher nicht angesprochen haben. Das wird jetzt halt auch ein kleines bisschen schwierig. Also Steve Kerr hätte, glaube ich, sich gerne vorgestellt, dass das erstmal gar kein Thema ist, weil sonst eigentlich müsste man ja auch drüber sprechen, es ist egal, ob die Warriors jetzt irgendwie Zweiter werden oder Erster in Bestbesetzung, aber so ist es das jetzt erstmal nicht und ja, mit einem Kevin Durant hätten sie da wahrscheinlich Gas rausgenommen und vielleicht ein bisschen geschont. Wenn sie das jetzt machen, ist das halt ein großes Risiko, also das ist so ein bisschen der Punkt.
Unterschreibe ich, werden auf jeden Fall spannende Wochen in den nächsten Wochen um tatsächlich den Kampf um Platz 1. Und Alter, jetzt mal so als Randnotiz, es sind bald Playoffs.
Wie ging das bitte? Der Ding ist ja auch wirklich die Sache, wir sind gerade in dieser ganz schlimmen Phase, eigentlich in der schlimmsten Phase überhaupt, das merkt man auch so ein bisschen in der Podcast-Welt. Es gibt jetzt so ein bisschen diese Storylines, wir sind ja jetzt auch ein kleines bisschen spät dran, wir wollten eigentlich vor 2 Tagen schon eine Episode machen mit den Themen, mit den Storylines, mit den Verletzungen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig. Und dann ist immer so dieser Umkehrschluss, so, okay, keine Themen, was machen wir? Ach ja, Awards. Mein MVP ist, so, das ist auch immer ziemlich stumpf. So, man kann jetzt Awards machen. Wir heben uns das auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf. Also, das wäre mir jetzt zu stumpf, jetzt wirklich anzufangen. Wir wollen gleich noch so ein bisschen über die Joel Embiid-Thematik nochmal mit Rookie of the Year nochmal ein kleines bisschen aufgreifen. Aber ansonsten wollte ich dir nur mal kurz sagen, das hatten wir nämlich auch mal geplant. Das machen wir bestimmt in der nächsten regulären Episode, die ja dann so grob in einer Woche sein wird. Wir wollen mal so ein kleines Fazit ziehen, wie denn unsere Predictions bisher so waren. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe immer ganz stumpf wirklich ein bisschen die Rechenmaschine angeschmissen und habe uns mal mit dem ESPN Summer Forecast wirklich verglichen. Die haben ja auch ihre Predictions gemacht und alle Standings wirklich predicted. Und wir sind besser aktuell. Wir sind wirklich besser, wenn man einfach nur die reine Abweichung nimmt. Also wenn man jetzt ausrechnet, wir haben zum Beispiel die Clippers auf 2 getippt, sie sind jetzt auf 5 gerade, dann wäre das ein plus 3. Und wenn man das so wirklich durchrechnet, dann war ESPN Stand zumindest vor 2 Tagen, waren sie bei plus 50 in den Abweichungen und wir bei plus 47.
Das ist Klatsch. Das ist definitiv Klatsch. Auf die Episode freue ich mich tatsächlich jetzt schon. Da gibt's ein paar spannende Geschichten. Und ja, wenn man auf die Standings guckt, ich fühle mich da nach wie vor ganz gut. Also wir haben
paar Scheißausfälle.
Ein Totalausfall anstelle der New York Knicks, die jetzt natürlich devastating injury von Joakim Noah, müssen wir drüber sprechen. Die Titelchancen schwinden in New York.
Jetzt hören wir auch noch auf, dann Joakim Noah zu bashen. Ich finde das richtig scheiße, ehrlich gesagt.
Ja, ich
auch. Es wird nur noch auf den Jungen herumgetreten und ich bin da immer noch auf dem Bandwagon. Also erstmal finde ich das völlig zu Unrecht, dass diese Saison so komplett auf seinen Lasten da, auf seinem Rücken da irgendwie ist. Das ist unberechtigt. Der hat keine gute Saison gespielt, das ist definitiv so, aber ich glaube jetzt immer noch nicht, dass es das war und ich gehe da auch nicht mit d'accord, dass man jetzt sagt, das ist der schlimmste Vertrag aller Zeiten und so weiter. Ich hoffe, dass der Typ zurückkommen kann, dass er sich jetzt die Zeit nimmt, dann wirklich eine lange Offseason dann nimmt und sich gut vorbereitet auf die neue Saison und dann glaube ich auch nach wie vor, dass wir nicht mehr All-Star und Defensive Player of the Year Joakim Noah sehen, aber einen vernünftigen, überdurchschnittlichen Joakim Noah.
Würde ich nach wie vor beides unterschreiben. Also wer die Probleme der New York Knicks irgendwie auf Joakim Noah projiziert, das ist halt deutlich zu kurz gegriffen. Also was in New York im Argen liegt, haben wir immer mal wieder thematisiert. Sich da hinzustellen, sich einfach einen der teuren Verträge rauszusuchen und zu sagen, ja, an Noah liegt's, was für ein Scheißvertrag. Das ist halt zu einfach. Also da wirst du der komplexen Situation in New York nicht gerecht. Die haben wir auf jeden Fall ein bisschen verholzt. Bei den Mavs, glaube ich, haben wir mehr als genug drüber gesprochen, was da Phase war. Ansonsten sind wir gut dabei. Nach wie vor finde ich unseren besten sneaky under the radar guten Pick. Also A, die Jazz, die haben wir an 4. Da sind sie aktuell. Sehr, sehr guter Pick. Aber tatsächlich, dass wir die Portland Trailblazers außerhalb der Playoffs getippt haben und dafür wirklich auch innerhalb unserer Facebook-Gruppe richtig aufs Maul bekommen haben. Also da wurde uns jegliche Kompetenz abgesprochen und von allen Ecken und Enden. Was? Die Blazers, die spielen im Homecore, die sind richtig geil, die haben McCollum und Lillard. Wir haben unseren Case da gemacht und es sieht im Moment so aus, als könnte das tatsächlich auch Realität werden. Also den Pick feiere ich im Nachhinein so ein bisschen.
Ins Gesicht von allen Blazers-Fans, definitiv. Also ja, da freue ich mich ein bisschen drüber, aber auch zu den Mavs. Wir liegen ja im Prinzip da nicht falsch, also auch aktuell. Alter, Power-Rankings, die Mavs sind da, ich würde fast sagen, da aktuell auf Platz 2 im Rennen um wirklich den letzten Spot. Also die machen sich sehr, sehr gut, gewinnen da Spiele, rechnet man nicht unbedingt mit und die sind all in. Und das ist ja auch mal kurz eine Side-Note, eine sehr, sehr schöne Side-Note. Dirk Nowitzki jetzt bei Mark Stein zu Gast gewesen, auch eine kleine Podcast-Empfehlung, also hört da auf jeden Fall mal rein. Hat er zumindest angedeutet, dass er noch spielen wird. Also, dass er wirklich noch eine Saison dranhängt, dass er die große 20 voll machen wird. Und für mich spricht das wirklich auch dafür, dass die Mavs einfach wirklich nicht vom Gas gehen und weiterhin All-In sein werden. Dass sie sich denken, hey, wir haben jetzt mit Barnes wirklich einen Franchise-Guy, wir haben mit Noel einen Franchise-Guy, wir haben immer noch Dirk Nowitzki, der in einer kleineren Rolle gut spielt, vielleicht nächste Saison dann wirklich von der Bank, mal gucken, wer es ist. Und dann werden sie im Free-Agency-Markt da wirklich angreifen, weil auch Dirk Nowitzki hat an sich eine Player-Option wieder für seine 25 Millionen. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass er die klein wird, dass er unterschreiben wird für einen schmalen Vertrag und wirklich seinen Mavs nochmal und sich selber natürlich auch nochmal die Chance gibt, dass sie ein potentes Team dahinstellen und nochmal wirklich einen letzten Playoff-Run starten. Und wenn sie das wirklich in dieser Saison schaffen sollten, und da bin ich jetzt wirklich auch rein subjektiv völlig drauf runter zu sagen, man tankt oder so, das ist jetzt eh zu spät, bleibt bitte weiter auf dem Gas und sorgt dafür, dass wir Dirk Nowitzki wirklich noch zweimal in den Playoffs sehen. Das wäre einfach herrlich.
Ja, ich habe den Podcast noch nicht gehört, ist natürlich shortlisted bei mir, aber hab schon die Zusammenfassung dessen, was er davon sich gegeben hat, gelesen. Ist natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass er tatsächlich die 20 Jahre als Mav voll machen will und dann mit 40 irgendwann abtreten will. Nerlens Noel haben wir immer wieder thematisiert gestern. Mann, der Junge sieht geil aus. Also macht bisher genau das, was wir von ihm erwartet haben. Ist athletisch, ist schnell, kann verteidigen, reboundet, gibt dir so ein bisschen Rim Protection. Ist einfach von der ganzen Attitüde jemand, der da echt neues Feuer entfacht hat bei den Mavs. Also da bin ich absolut hyped. Ich habe ihn in der Fantasy-Liga vor 6 Wochen, glaube ich, gepickt, weil ich damit gerechnet habe, dass er irgendwo anders landet. sehr, sehr gut.
Das ist stark. Das ist ein sehr, sehr starker Move. Müssen wir auch demnächst mal machen, so ein kleines, das haben sich ja viele Leute mal gewünscht, das werden wir dann natürlich auch kennzeichnen für alle, die jetzt wirklich Fantasy gar nicht interessiert, die können das dann skippen, aber werden wir demnächst auch mal machen, es ist ja jetzt auch kurz vor den Playoffs, da werden wir mal ein kleines Roundup starten, wie das wirklich in unseren Ligen aussieht, wir haben ja zwei ins Gesicht von Stoudemire Fantasy Ligen, die es in der neuen Saison auf jeden Fall auch wieder geben wird, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen, ob wir das neu auslosen und ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt darüber gesprochen, dass die Sieger sich irgendwie qualifizieren und einen Spot sicher haben, das würde ich jetzt einfach mal so festmachen, also die Ligen gewinnen, die sind fest dabei und ansonsten müssen wir natürlich auch unseren zahlreichen neuen Hörern die Chance geben, da eventuell mitzuwirken.
Ja.
Aber da werden wir auch mal ein kleines Roundup machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz eine Pause, weil wir haben jetzt 40 Minuten gemacht und ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken, Alter. Das ist wirklich, das ist grenzwertig. Das ist schon borderline wirklich Menschenrechte verletzt, würde ich sagen. Von daher machen wir jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da mit einer schönen Quiz-Rubrik, die wir vielleicht zwischenstreuen. Wow. Und ansonsten haben wir auch noch jede Menge Themen offen. Also bis gleich.
Da sind wir wieder. Massives Shoutout natürlich an dieser Stelle an unseren Haus- und Hof-Texter, musikalischen Support, Bruder im Geiste, Krugo, von dem dieser kleine Snippet mal wieder kam. Ich habe es auf Facebook gepostet. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute das mitbekommen haben. Der gute Krugo hat eine neue EP am Start, die ich glaube am 10.3. rauskommt. Titeltrack und das erste mal wieder großartig gewordene Video ist dazu mittlerweile veröffentlicht, ist glaube ich gestern gelauncht worden, also schaut mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei, guckt euch das Video an, gönnt euch den Track und guckt dann bei Krugo direkt auf der Seite rum, der hat unser Intro und Outro gebaut und hat auch immer mal wieder hier so kleine Snippets dazwischen, war auch schon Gast im Podcast, der erste und einzige bisher, also massives Shoutout an den Jungen, guckt mal vorbei, es lohnt sich.
Ja, Episode 100 war das auf jeden Fall, unsere absolute Highlight-Episode, also jeder, der jetzt vielleicht erst seit kurzem dazu uns gestoßen ist, herzlich willkommen übrigens, aber hört da vielleicht auch gerne nochmal rein, wie gesagt, Career First, ein Gast da, ja, in unserem Podcast zu haben, das war sehr, sehr schön, Krugo hat sich auch sehr gut gemacht, wie immer, auch mit seinem schönen Track und ist natürlich auch geil, dass wir die jetzt immer verwenden können, bringt so ein bisschen Stimmung rein in den Podcast, das ist eine schöne Sache, aber jetzt bist du natürlich dran und du darfst entscheiden, machen wir erstmal ein bisschen weiter thematisch oder willst du eine Runde quizzen?
Ja, lass uns eine Runde quizzen zwischendurch, finde ich gut.
Ja, das ist doch sehr schön. Dann darfst du jetzt einfach mal dich überraschen lassen, welche Quiz-Rubrik wir denn spielen, weil ich jetzt einfach direkt mal den Einspieler raushaue.
Machen wir so. Oh ja, ich hab Bock.
Surprise, Motherfucker. One, two. Skip to my loot. Skrr, skrr. Das ist Rap-Airhorn großartig. Ist einfach immer wirklich, also ja, im wahrsten Sinne des Wortes Musik in meinem Ohr wirklich. Das Rap-Airhorn einfach ein Knaller.
Ja, ich bin auch nach wie vor absoluter Fan davon. Geil, das ist unsere neueste Quiz-Rubrik. Du darfst dir erklären, das nee, ist deine Kernkompetenz nein, immer wieder gewesen.
Ich glaube, das ist sehr, sehr einfach wirklich. Im Prinzip, es geht einfach um eine Frage. Ich stelle dir einfach eine Frage, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Also das ist relativ leicht.
Es ist denkbar simpel. Ich freue mich auf jeden Fall. Das heißt, 33% Chance habe ich jedes Mal, auch wenn ich gar keine Ahnung habe. Das ist wichtig. Also hau mal raus. Ich bin gespannt, was es heute gibt.
Ja, fangen wir da einfach mal an mit der ersten Frage und dazu jetzt kurz eine kleine Hintergrundstory. Wir haben ja jetzt auch in dem Podcast mal wieder sehr viel über Three-Point-Shooting geredet und über die Entwicklung, wie alle wirklich wie wild am Bomben sind. Und es gibt wirklich den schon echt spannenden Fact, die Rockets haben ganze 4 wirklich Spieler, die inzwischen 7 Dreier oder mehr wirklich versuchen. Inzwischen mit Lou Williams, wenn du nur seine Rockets-Spiele mit einberechnest, dann haben sie sogar 5 Spieler inzwischen, die 7 Three-Point-Attempts per Game averagen, was wirklich schon heftig ist. Und ich frage dich dann einfach mal direkt so, wie viele Teams gibt es denn NBA, die nicht einen Spieler im Team haben, der 7 Three-Point-Attempts averaged?
Ach du Scheiße.
Und jetzt kommen die 3 Antwortmöglichkeiten. Sind es 15 Teams, die keinen Spieler haben, der 7 Three-Point-Attempts per Game averaged? 19 oder 22?
Ach du Scheiße, also das Gute ist, wenn du mir keine Antwortmöglichkeiten gegeben hättest, wäre meine Antwort deutlich 7. unter 15 gewesen. Also das ist schon mal, Gott, oh Gott, oh Gott, ja, naja gut, dann kann man sich ja mal versuchen, so ein bisschen daran lang zu hangeln. Also dass es definitiv mindestens die Hälfte sind, finde ich erstmal spektakulär. Also hätte ich so in der Form nicht erwartet, da wo der Trend hingeht. Es gibt natürlich so die ganz klassischen Kandidaten, die einem da vorne weglaufen, also die Wizards natürlich, die Nets im Zweifel, die Bulls und so weiter und so fort. Aber jetzt durchzuzählen, das ist nicht besonders realistisch, glaube ich, dass ich da tatsächlich dann auf die richtige Zahl komme.
Ja, mach doch mal. Versuch's doch mal so ein bisschen andersrum vielleicht und lass dir mal ein paar Spieler einfallen, bei denen du dir überhaupt sicher bist, dass sie auf jeden Fall 7 oder mehr haben. Dann kannst du ja ein paar Teams ausschließen.
ich muss mal so ein bisschen durch die Teams skippen. Also die Warriors haben natürlich welche. Jetzt sind wir dann schon wieder bei den Spurs. Auch das ist gar nicht so einfach. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jemanden haben. Eventuell Danny Green, wenn überhaupt, aber das könnte eng werden. Dann haben wir die Jazz, die werden keinen haben. Die Clippers, joa, die Blickers, wie ich sie irgendwann mal genannt habe. Wenn, dann wäre es vermutlich JJ Redick. Puh, 7 ist eine Menge, könnte sein. Memphis dürfte eigentlich keinen haben. OKC wird Westbrook mit Sicherheit haben, der wahrscheinlich 43 Dreierversuche pro Spiel hat. Die Nuggets könnten einen haben. Blazers werden natürlich jemanden haben. Dann haben wir die Wolves, die Mavs, die Pelicans. Das ist echt dünn. Also wenn man sich mal die Teams anguckt, wenn wir mal in den Osten rüber wandern, gibt es jetzt auch nicht ewig viele, denen man zutraut. Die Raptors, wahrscheinlich Kyle Lowry, das könnte hinkommen. Die Cavs. Die Cavs, die sind halt sehr, sehr ausgeglichen, was die Attempts angeht. Haben wahnsinnig viele Jungs, die wahrscheinlich mehr als 5 nehmen. Ob jemand dabei ist, der mehr als 7 nimmt. Korver, J.R. Smith, wenn er qualified ist. Ist J.R. Smith qualified?
Also im Prinzip, es zählt niemand, der jetzt nur ein Spiel macht, aber ich habe diesmal nicht stumpf darauf gerechnet, dass es jemand ist, der auf jeden Fall 50 sonst was gemacht hat. Du hast ja jetzt gesehen, Lou Williams zählt ja jetzt für mich bei den Rockets auch mit rein,
ja, okay,
Der nur 4 Spiele gemacht hat. Also sagen wir es mal so.
Also mir fallen nicht so wahnsinnig viele Teams ein, wo ich tatsächlich einen Lock hintermachen würde, dass sie einen haben. 22 war die höchste Antwort, glaube ich, ne? Das könnte schon hinkommen. Gefühlt würde ich mal wieder sagen, eigentlich muss ich die goldene Mitte nehmen, aber ich gehe ein bisschen Risiko und nehme, was war's, C oder was? Ich nehme 22 Teams, die keinen haben, der mehr als 7-3 nimmt.
Richtig.
Oh, geil.
Das ist scheiße. Da habe ich dir natürlich auch geholfen, mit dem Ansatz mal so ein bisschen durchzureiten. Weil man merkt relativ schnell, es gibt nicht so viele. Du lagst jetzt teilweise auch so ein bisschen daneben, aber es gibt wirklich nur 7 Teams, die einen Spieler haben, der mehr als 7 Dreier pro Spiel nimmt. Und da fangen wir mal an. Dallas hat tatsächlich einen. Wesley Matthews ist mit dabei.
Matthews, ja.
Washington hattest du mal kurz eliminiert. Die haben natürlich Bradley Beal, der auch 7 pro
Spiel rausknallt
oder mehr. Portland hat Damian Lillard. Die Lakers haben Swaggy P, Nick Young, tatsächlich 7 Dreier pro Spiel. Toronto hat Lowry, Golden State hat Clay und natürlich Stephen Curry und Boston hat noch Isaiah Thomas. Aber ansonsten war es das schon. Weder Westbrook noch irgendein Cav wirklich mit dabei. Fand ich schon ganz spannend, aber stark von dir, ja.
Ja, stabil. Das ist das 1-0, das nehme ich mit. Das ist ein guter Auftakt.
So, die nächste Frage. Auch da mal wieder natürlich eine kleine Background-Story. Bei natürlich der ganzen Thematik mit Westbrook, Harden und was da allgemein so ein bisschen unterwegs ist. Und mit diesen ganzen Triple-Doubles ist auch so ein bisschen inflationär, man. Der Wert eines Triple-Doubles ist inzwischen echt so ein bisschen weniger geworden. Wenn so Nikola Jokic da auf einmal jetzt schon 3 Triple-Doubles hat, denkt man sich so, ja, okay, ne, Westbrook hat halt 30. So, von daher ist das schon ganz spannend. Und dementsprechend ist das Wert eines Double-Doubles wirklich, glaube ich, auch so gering wie noch nie. Also, dass jemand ein Double-Double irgendwie in einem Spiel hatte, überzeugt gar keinen mehr. Es ist dennoch eine spektakuläre Leistung im Prinzip und ich frage dich einfach mal direkt, wie viele Spieler gibt es denn überhaupt in der NBA aktuell, die ein Double-Double über die Saison averagen?
Ah, da geht's mal wieder los. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig einfach. Also, fangen wir mal bei den Guards an.
Haben, oder?
Ja, habe ich vergessen.
Gut. Wäre ganz spannend gewesen, was passiert wäre, wenn ich jetzt einmal nichts gesagt hätte, aber ich gebe dir mal die 3 Antwortmöglichkeiten. Und zwar sind es 12 Spieler mit einem Double-Double, 14 oder 16?
Man ist aber auch alles immer wieder eng beisammen. Also, da müssen wir es jetzt ja mal wieder versuchen durchzugehen. Fangen wir mal mit Captain Obvious an. Westbrook ist natürlich dabei. James Harden ist dabei. Und John Wall wird dabei sein. Das werden die Guards sein, die zweistellige Assist averagen im Normalfall. Das wären schon mal 3. Und dann hast du natürlich so die ganz klassischen Big Men, die mit den Rebounds daran kommen. Das wären dann so Kategorie Rudy Gobert wäre 4. Dwight Howard 5. Andre Drummond 6. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich mal durchgehen. Selbst ein Martin Gotthard könnte da wahrscheinlich mit dabei sein, knapp was die Rebounds angeht. 12 war die geringste Antwort, ne?
Ja, 12 war die geringste, da hast du recht.
Ah, dann haben wir so einen Whiteside da wahrscheinlich mit dabei, die Andre Jordan sind 8. Hei, das ist nicht einfach, das gefällt mir gar nicht hier. Towns, weiß ich gar nicht genau, wahrscheinlich ungefähr. Anthony Davis 10, Boogie 11. So, 12, 14 und 16 waren's. Hey, wen habe ich vergessen? Das ist die große Frage. Mal durchgehen. Hast du echt noch so ein paar sneaky Jungs? Selbst so Nikola Vucevic könnte knapp 10 Rebounds holen. Jetzt von der Bank wahrscheinlich eher nicht mehr, aber das ist echt nicht ganz so einfach. In Boston haben wir keinen. Aber in Cleveland, das haben wir jetzt 11. Bei 11 war ich, glaube ich, angekommen. Ah, wen habe ich vergessen? Bei den Bucks? Giannis? Nein. Hornets kein, nix kein. Ach, mir fallen nicht mehr ein. Ich glaube eigentlich nicht, dass es 12 sind. Wahrscheinlich sind es 14. Ich müsste klug sein und 14 nehmen, aber ich nehme 12.
Das ist...
Ja, scheiße.
Es ist tatsächlich falsch. Oh man, denkbar knapp. Du lagst natürlich ein bisschen daneben. Westbrook zählt ja nicht, weil er averaged ein Triple-Double und kein
Ach so, das wusste ich nicht, weil es er averaged ja Spaß, auch ein Double-Double.
Natürlich zählt er, ich bin kein Idiot. Okay. Natürlich zählt ja, er, weil ich? Die Abstände auf 2 waren, ist Westbrook nicht der entscheidende Mann gewesen. Nee, wir sind tatsächlich 14. Wir können es einfach mal durchgehen.
Ja, dachte ich
Leute,
mir.
Leute, die ein Double-Double mit Rebounds averagen, sind Hassan Whiteside, Andre Drummond, DeAndre Jordan, Dwight Howard, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Anthony Davis, Marcin Gortat, Kevin Love, DeMarcus Cousins, Russell Westbrook.
Ich habe Kevin Love vergessen.
Und Nikola Vucevic, das sind 12. Und dann haben wir natürlich noch 2 weitere, die ein Double-Double mit Assist averagen.
Harden und Wall,
das ist John Wall
ja.
und James Harden. Damit sind wir bei 14.
Scheiße. Ich habe Kevin Love vergessen, sonst hätte ich es gehabt. Ärgerlich.
Das ist in der Tat ärgerlich. Aber übrigens hier auch nochmal ein kleiner Hinweis für ein geiles Spiel. Das können wir nicht im Podcast umsetzen, aber das ist mal ein Tipp wirklich für alle. Als Arne hier war, immer auf unserem Wegen, als wir so ein bisschen in der Bahn unterwegs waren oder sonst wo, haben wir ein richtig geiles Spiel gespielt, was ihm auch geholfen hat. Also wirklich, beschreib du es mal. Ich bin da sehr, sehr schlecht mit, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das war eigentlich relativ simpel. Also wir haben uns irgendwelche vorgefertigten Kategorien überlegt, in die eine bestimmte Anzahl von Spielern einzusortieren sind. Und dann geht's straight abwechselnd. Also Beispiel war meinetwegen Spieler, die mindestens 20 und maximal 25 Punkte pro Spiel averagen oder zwischen 15 und 20. Oder Spieler, die Big Man sind und 80% ihrer Freiwürfe treffen, was auch immer. Also einfach irgendwie so eine Kategorie zu finden und dann abwechselnd durchzusagen. Also man ist abwechselnd dran. Und derjenige, der nicht dran ist, hat die Chance, den Call des anderen anzuzweifeln. Wenn er richtig liegt, kriegt man selber einen Punkt. Wenn der andere richtig lag, gibt's halt einen Strike. Und dann spielt man bis 3 oder bis 5 oder wie auch immer man lustig ist. Sensationelles Spiel. Also man muss ein bisschen kreativ werden, was die Kategorien angeht. Aber wir haben da epische Schlachten gehabt, die sich dann teilweise einfach mal über eine Stunde oder so ähnlich ziehen, weil es halt so viele Jungs gibt und man sich so oft nicht sicher ist, zweifle ich den jetzt an, zweifle ich ihn nicht an, ist kein Format für einen Podcast, aber sensationell für eine Bahnfahrt, wenn du mit einem Kumpel unterwegs bist und ein bisschen Zeit hast, kann man tatsächlich auch einfach über Stunden spielen, also man muss sich das ja nicht in 5 Minuten durchziehen, finde ich absolut massiv unterbewertetes Spiel, macht Bock.
Ja, so ist es. Deswegen wollte ich einmal den Tipp raushauen. Ist übrigens auch ein geiles Saufspiel. Haben wir natürlich nicht gemacht
nicht
hier, aber muss man mal dazu sagen. Gut, wir machen weiter mit der dritten Frage. Ich drehe einmal meinen schlauen Zettel um. Meine Handschrift ist heute mal wieder absolute Katastrophe.
Ganz
was
Neues.
Ich spontan einen Tegli wirklich für verteilen. Noch schlimmer als sonst. Aber wir machen weiter. Und zwar, in dieser Saison, wirklich traurige Geschichte für mich, ein bisschen untergegangen bisher die Per-36-Könige. In der letzten Saison haben wir das regelmäßig getrackt, wirklich über Boban gesprochen, über Michael Beasley gesprochen, wen es da sonst noch so gab. In dieser Saison haben wir es, glaube ich, echt noch nicht einmal gemacht. Irgendwie uns mal so richtig schön Per-36-Stats vergleicht. Haben wir, glaube ich, einmal bei NBA-Quartett gemacht, aber nicht wirklich. Und das muss sich dringend ändern. Von daher reden wir jetzt natürlich über unseren unangefochtenen Per-36-König, Michael Beasley. Und ich frage dich ganz straight, wie viele Punkte averaged Michael Beasley aktuell per 36?
Naja, dann gib mir mal die Antwortmöglichkeiten.
18,7, 20,4 oder 22,3?
Ach Gott, ey, das ist doch auch wieder so eine Geschichte. Woher soll ich das denn wissen, Mann? Also, dass Michael Beasley da eine absolute Maschine ist, gerade die letzte Saison, ist kein großes Geheimnis. Bei den Bucks ist natürlich durch die Verletzung von Chris Middleton so ein bisschen, ja, sind ein paar Schüsse frei geworden, da wo natürlich auch ein Beasley mit reingesqueezed ist. Ach Gott, also 18 kommt mir eigentlich deutlich zu wenig vor. Ich hätte gedacht tatsächlich auch, dass es eher noch höher gehen kann. Finde ich schwierig, würde mich eigentlich impulsiv für die Mitte entscheiden wollen, mache es aber nicht, sondern 22 ist nicht wenig. Ich habe nicht so viel Bucks geguckt die letzten Wochen. Insofern habe ich es nicht genau auf dem Schirm. Chris Middleton ist wieder zurück, nimmt natürlich so ein bisschen Spotlight und auch Giannis, der da ja einfach vollkommen am Durchladen ist. Ich nehme trotzdem 22, ich nehme C.
Ob das wirklich richtig ist?
Du hast richtig Spaß daran, ne?
Es ist tatsächlich nicht richtig. Also um es mal zu sagen, 17,1 Minuten spielt der gute Michael Beasley aktuell, 9,7 Punkte. Also die Mathe-Genies unter euch wissen jetzt schon, wie viele Punkte es per 36 sind. Na, willst du spontan? Nein, also es sind 20,4 Punkte. Es wäre wirklich die goldene Mitte gewesen. Dementsprechend leichter Schritt zurück. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Michael Beasley in der letzten Saison also deutlich über 25 plus war auf 36. Yep. Aber man muss dazu sagen, also in dieser kleinen Rolle, der Junge macht sich gut, weil wenn man sich mal die Shooting Splits anguckt, 54% aus dem Feld, 42 von draußen, wirklich in limitierter Anzahl. Also ja, Shoutout an Michael Beasley.
Wir sind immer Fans gewesen und er beweist, dass er in einer kleinen Rolle einem Team helfen kann. Und das ist ja im Prinzip mehr oder weniger das, was wir von ihm erhofft oder erwartet haben. Also Shoutout auf jeden Fall. Aber kein Shoutout an mich. 1-2. Abfuck.
1-2, es wird spannend. Aber auch nochmal kurz zu Michael Beasley. Das ist ja eigentlich auch keine große Überraschung. Das ist ein Typ, der hat eigentlich die besten Tools, die man so haben kann als Basketballer. Der ist beidhändig, hat eine überragende Länge wirklich für seine eigentliche Position als Small Forward. Also, dass aus dem nichts geworden ist, ist eigentlich nach wie vor ein Skandal. Aber nur mal kurz. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für irgendwann anders. So, es wird spannend. Du musst jetzt den Anschlusstreffer schaffen, sonst ist das Ding hier quasi schon durch. Und es geht so ein bisschen über, ja, auch unsere paar Tage, die wir zusammen hatten, weil man hat ja gesehen, ich hatte meine Andre Drummond Challenge, meine Freiwurf Challenge, hab da sensationelle 63% getroffen, wirklich, absolut stark.
Sensationelle.
Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, wie viele Spieler gibt es denn aktuell in der NBA, die schlechter sind als ich, die also weniger als 63% averagen? Wichtig dabei, sie müssen hier jetzt wirklich qualifiziert sein, und qualifiziert bedeutet, sie müssen on pace sein, 125 Free Throw Makes in der Saison zu haben.
Okay, ja, dann
die
haben wir was.
Die Möglichkeiten lauten, es gibt 7 Spieler, die weniger als 63% von der Linie treffen, 9 oder 11.
Na, herzlichen Glückwunsch, jetzt geht das wieder los. Also, 7, 9 oder 11, das sind halt immer so Abstände, als würde ich jetzt auf alle kommen. Also, als könnte ich jetzt durchzählen, ja,
soll ich
und sagen,
2,
ich hab sie.
37 und 100 machen, oder was?
Ja. Also. Ein gesunder Mittelweg wäre was. Also ich meine, es gibt natürlich so die bekannten Kandidaten mit einem Drummond, mit einem DeAndre Jordan, die natürlich qualifizieren und da nicht genug treffen. Ich kann mir selbst tatsächlich vorstellen, dass Pau Gasol dieses Jahr drunter ist. Der hat ein katastrophales Freiwurfjahr, wie man auch letzte Nacht wieder sehen konnte, als er einen Klatsch-Freiwurf liegen gelassen hat. Mag sein, dass der da auch mit reinrutscht, der da normalerweise eigentlich nicht unbedingt reingehört. 63% ist halt nicht so ewig viel. Ist aber auch nicht völlig atrocious. Also da gibt's ja tatsächlich auch so 1, 2, 3 Guards, die da irgendwie mit reinfallen, aus irgendwelchen Gründen einfach ihre Freiwürfe nicht besser treffen. 7, 9 oder 11. Boah, eigentlich würde ich gerne wieder die goldene Mitte nehmen, aber ich kann nicht zweimal nacheinander die Mitte nehmen, beziehungsweise eben hätte ich sie nehmen sollen, da wäre es richtig gewesen. Wenn ich sie jetzt nehme, ist sie garantiert falsch. Twisted Psychology ist ja, wie gesagt, mein Parallelstudiengang. Ich nehme tatsächlich bisschen bold Prediction, ich nehme 11.
Du nimmst 11, dann sind wir jetzt mal gespannt, ob das richtig ist. Schade, aber ich kann dir zumindest eine gute Nachricht geben, die goldene Mitte wäre auch falsch gewesen. Es sind tatsächlich nur 7 und das ist wirklich so ein kleines bisschen überraschend. Also liegt natürlich auch daran, dass nicht alle unbedingt qualifizieren, aber ja, es sind doch relativ wenige, die wirklich so eklatante Probleme von der Linie haben. Um sie mal namentlich zu erwähnen, Andre Drummond ist da das absolute Schlusslicht mit 41%, der aber 5,5% immerhin besser schießt als letzte Saison. Das muss man mal dazu sagen. Die Andre Jordan 49%, auch 6% besser als letzte Saison. Dwight Howard ist mit dabei mit 54%, Mason Plumlee 56%, Hassan Whiteside 59%, der hat einen ordentlichen Schritt zurückgemacht von der letzten Saison.
Allerdings.
Da war er noch bei 65%. Nene ist mit dabei, Teach Me How To und so weiter, 60%, und Terrence Jones auch mit 60,6% dabei.
Ach man, ärgerlich, das ist das 1-3. Pau Gasol würde ich gerne nachgucken, macht mein Internet natürlich nicht mit, aber der ist auf jeden Fall auch katastrophal.
Werde ich gleich mal für dich auf dem Handy machen. Ich würde jetzt einfach mal mein Over-Under auf 63% setzen und das overnehmen.
Du Maschine.
Das ist sehr stark von mir,
sehr stark.
Gut. Oh Gott. Also, es geht jetzt eigentlich nur noch um den Ehrentreffer, aber streng nicht mit an. 1-4 wäre doch schon ziemlich ein Downer, weil wir haben gleich noch ein paar Themen offen. Ich will jetzt nicht, dass du total schlecht gelaunt durch die letzte halbe Stunde reitest.
Ach,
von daher. Strengen wir uns nochmal an. Ich muss zugeben, ich hatte keinen Bock mehr bei der letzten Frage. Ich habe was ganz Stumpfes genommen. Ich habe wirklich lange überlegt, noch was Geiles zu finden und habe einfach wirklich was ganz Stumpfes genommen. Es geht um Derrick Rose und wir sind wieder bei der Thematik Dreier. Ich frage dich ganz, ganz stumpf, wie viele Dreier hat Derrick Rose in dieser Saison getroffen? 13, 17 oder 19?
Du bist aber auch einfach echt ein Geier, ey. Also, ja, dass Derrick Rose ist nicht unbedingt seine Kernkompetenz, das Dreier zu schießen, ist kein großes Geheimnis. Habe vernommen, dass Jeff Hornacek ihm nahegelegen hat, in den nächsten Wochen und Monaten gerne mehr Dreier zu nehmen, weil sie auch so ein bisschen die Triangle dann doch wieder, die Triangle reinstallieren wollen, wenn man so will. Finde ich, ist auch ein guter Tipp. Jemandem, der über seine Karriere bewiesen hat, dass er keine Dreier schießen kann, zu sagen, bitte nimm einfach mehr davon, dann wird's besser. Also ich kann den Gedankengang dahinter schon verstehen, ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, steht auf dem anderen Blatt. Dass es so wenig sind, hätte ich nicht gedacht, weil er ja schon einer der Kandidaten ist, die dann doch hin und wieder einfach mal abdrücken, auch wenn das nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Was war's? 13, 15, 17? Irgendwie so?
13, 17, 19. Sehr, sehr nett von dir.
13, 17, 19. Das ist fair. Also ich, 13 glaube ich nicht. Ich nehme, warum auch immer, ich nehme jetzt, ach man, ich tanke hier schon wieder. 13, 17 oder 19. Ich muss wieder über die Psychologie kommen. Du bist kein Freund der Mitte. Du bist so ein Radikaler. Du nimmst immer entweder was.
Das ist das schlecht.
Ich nehme 19. Schlecht. Abfahrt. Nein!
So, die hattest du dir alle verdient. 4 falsche Antworten. Mann. Das ging aber auch nicht in die Hose. Es sind tatsächlich nur 13, weil da muss man mal negativ schauen.
Siehst du, nicht die Mitte.
Der ihn dazu überzeugen will. Weil für mich hat Derrick Rose eigentlich das einzig Richtige gemacht und hat aufgehört, Dreier zu nehmen. In 53 Spielen hat er tatsächlich 53 Dreier genommen, hat 13 davon getroffen. Das sind glorreiche 22,8% müssten das ungefähr sein, also sehr, sehr stabil. Ist natürlich eine super Idee, wenn der jetzt wieder 4 pro Spiel nimmt, von daher, schade, mir hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz so
erfolgreich war. Mir auch.
Ich bind jetzt einfach mal ab und ich gebe dir nochmal kurz die Info, Pau Gasol 67% von der Linie.
Oha, na siehste.
Surprise, motherfucker.
Skip to my loot, skrr, skrr.
Das wusste ich auch noch. Also als wir nämlich hier dieses eben geteaserte Spiel gespielt hatten, auf dem Weg zum Volleyballspiel in Düren, da hatten wir nämlich, glaube ich, mal das Szenario, die Rubrik, irgendwie Center, die mehr als 70% von Linien treffen. Und ich war mir natürlich relativ sicher, dass Pau Gasol mit dabei ist, weil er das über seine Karriere auf jeden Fall auch macht. Und der hat mir so auf jeden Fall das Stürzen eines Bieres in kürzester Zeit, hat er mir, glaube ich, gekostet, also der Penner.
Ja, der hat massiven Krach dieses Jahr, warum auch immer.
Ja, das stimmt. Dass er den Klatschfreiwurf da liegen lassen hat, hat sie ja immer nicht den Sieg gekostet, weil das war auch nochmal, können wir ja mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich ja auch den Artikel dazu gemacht habe. Ja, die Pelicans, sehr, sehr schade, muss man mal dazu sagen, haben gut gekämpft gegen die Spurs, aber die Spurs dann doch sich in Overtime, nachdem wirklich Pau Gasol, er hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen an der Linie, hat nur einen getroffen, 89-89 ging es in die Overtime, weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt gerade sage, ich bin mir 0% sicher, dass es so ist, aber es ist gut. Und dann in der Overtime ging es so ein bisschen in die Hose und da muss man jetzt drüber sprechen natürlich, DeMarcus Cousins, ich habe über seine ersten 3 Spiele berichtet, diesen Artikel kann man auf unserem Blog sehen, insgesichtvonstoudemeyer.de, dann hat er sich ein Technical geholt im 3. Spiel, das 4. Spiel haben sie ohne ihn bestritten, nur mit Anthony Davis haben sie gewonnen. Jetzt ist DeMarcus Cousins wieder zurück und verlieren prompt wieder. Also 4 Spiele mit DeMarcus Cousins, 4 Niederlagen. Und es gibt zumindest vielleicht schon so den ersten leichten Grund, wieder die nächste Krise so ein bisschen zu prognostizieren, weil es natürlich darum ging, ich habe natürlich auch in die Stats reingeguckt, DeMarcus Cousins, glaube ich, einen Wurf bekommen in der kompletten Overtime, Anthony Davis 2. Ich glaube, Jrue Holiday hat 4 genommen, also das lief nicht ganz so gut. Und auch DeMarcus Cousins hat das nicht gefallen, hat sich nach dem Spiel geäußert und darüber gesprochen, dass die Late-Game-Execution, die Overtime-Execution wirklich ganz schlimm war, seiner Meinung nach. Bin ich mal so ein bisschen gespannt. Aber du hast meinen Artikel, weiß ich ja gar nicht, ob du ihn inzwischen überhaupt gelesen hast, aber hast natürlich den Eindruck da dann auch so ein bisschen bekommen. Aber was ist denn deine Meinung aktuell zu der ganzen Pelicans-DeMarcus Cousins-Situation?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also natürlich
hast du
sieht der Start.
Gelesen?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich kann doch nichts hier unter unserem Namen publizieren, ohne es gelesen zu haben, mein Lieber. Also Shoutout an dich. Sehr, sehr stabiler Artikel. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu greifen aktuell, warum es bei den Pelicans noch nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube, dass das Zeit braucht, um zusammenzuwachsen, ist relativ klar. Wir hatten jetzt so echt verschiedene Spiele dazwischen. Also jetzt hatten wir mal eins, wo die Big Three, wenn man sie so nennen darf, und Jrue Holiday mit reinnehmen kann, eigentlich ganz gut aussah gestern gegen die Spurs. Der Schedule ist jetzt auch nicht so hundertprozentig dankbar. Die Late Game Execution, da bin ich erstmal rein sachlich auf der Ebene, würde ich ihm zustimmen. Das war nicht besonders prall. Ich glaube, sie waren 5 vorne mit noch, weiß ich nicht, 1,5 Minuten oder so ähnlich. Also hatten gefühlte 5 Chancen, das Ding zu gewinnen und haben dann da einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Auch Boogie selber hat da irgendwie so einen relativ bescheuerten Dreier am Ende genommen. Also da läuft lange noch nicht alles rund. Wie gesagt, sie hatten jetzt auch 1-2 schwere Gegner dabei. Dass sie ausgerechnet zufällig das Spiel gewinnen, wo Boogie dann nicht dabei ist, das würde ich jetzt mal erstmal nicht überbewerten wollen. Aber ich meine, wenn du da so einen zentralen Baustein eines Teams auf einmal mit reinwirfst, dass das ein bisschen Zeit braucht, um zusammen zu funktionieren, das ist klar. Also ich meine, wir haben bei Kevin Durant immer wieder darüber gesprochen, dass auch das Zeit braucht, natürlich auf einem völlig anderen Niveau. Aber auch da haben wir am Anfang gesehen, dass lange noch nicht alles rund läuft, wenn du da so einen zentralen Baustein eines Teams auf einmal mit reinwirfst. Erst recht, wenn das dann so eine etwas heutzutage eher ungewöhnliche Combo ist, da wirklich 2 massiv dominante Big Men reinzuwerfen, die irgendwie noch nicht so genau wissen, wie verhalte ich mich da in der Zone, wer mag eigentlich was, was sind so die Sweet Spots, wie bewegen wir uns, wie kriegen wir das Spacing hin, wie kriegen wir das Timing hin in den Aktionen. Also dass das Zeit braucht, ist klar. Dass Boogie da jetzt direkt mal wieder so ein bisschen Feuer entfacht, weiß ich nicht genau, ob das so hundertprozentig der richtige Weg ist. Ich habe das Interview nicht gesehen. Ich weiß nicht, in welcher Tonalität er das da vorgetragen hat. Er sieht sich selber als Leader und Anführer, dass er da irgendwie vorneweg marschiert oder marschieren will.
ist erstmal einigermaßen positiv. Also ich glaube, dass es bei den Pelicans nicht sofort klickt und sie sofort den Mega-Run auf Platz 8 starten, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Mich hat eher überrascht, wie viele Experten und Journalisten etc. irgendwie der Meinung waren, dass sie das Ding jetzt relativ schnell sofort auf Platz 8 drücken. Dafür ist das einfach ein zu tiefgehender Eingriff. Und ich meine, es ist ja nicht nur dabei geblieben. Sie haben ja auch links und rechts auf den anderen Positionen wahnsinnig viel durcheinander gewürfelt. Also das kann halt nicht hundertprozentig von heute auf morgen funktionieren. Ich bin da noch ein bisschen entspannt. Aber da ist jetzt erstmal so ein bisschen Spannung drauf. Und ganz klar, das hast du auch in deinem Artikel illustriert, das wird schon spannend. Also das muss dann zumindest jetzt einigermaßen kurzfristig etwas besser funktionieren. Ansonsten kann das auch wieder ganz schnell in eine andere Richtung gehen, dass wir dieses Big Man Duo dann doch nicht die nächsten 5 Jahre zusammen sehen.
Ja, so ist das. Also nicht nur, dass es dann wieder ein Thema sein wird, dass DeMarcus Cousins eventuell entweder halt dann nur noch das Jahr macht und später dann unterschreibt oder vielleicht dann wieder ein Trade-Kandidat sein wird irgendwie, vielleicht wieder zur Trade-Deadline, eventuell davor, das kann natürlich alles ein Thema sein. Und für mich einfach, also je schlechter das jetzt läuft, gerade auch jetzt zum Ende der Regular Season und eventuell wieder weitere Tumulte da aufkommen, umso geringer wird natürlich auch irgendwie die Wahrscheinlichkeit. Also inzwischen, wenn du mir jetzt irgendwie auch erzählen würdest, Chris Paul wechselt dann da wieder zurück, aktuell Power-Ranking, würde ich natürlich auch wieder sagen, ja, ziemlich unrealistisch einfach. Aber sie brauchen dringend einen Point Guard und ich weiß nicht, ob Jrue Holiday da die Lösung ist. Also tut mir leid, da ist er nicht gut genug für. Wenn du wirklich eine klassische Big Three da bauen willst, und das musst du machen, wenn du 2 so dominante Big Men haben willst, brauchst du dazu einen sehr, sehr guten Point Guard, der die irgendwie da orchestriert. Und da gibt es sehr, sehr wenige davon, die das können. Chris Paul ist natürlich das absolute Paradebeispiel, aber wenn du so einen nicht bekommst, mache ich mir da auch weiterhin einfach Sorgen, dass das Ding.
Ja, wird spannend zu sehen. Spannend sein, das sich die nächsten Wochen anzugucken. Also Jrue Holiday, ich mag den Jungen, ich sehe ihn als überdurchschnittlichen Point Guard dieser Liga, aber tatsächlich vielleicht nicht der hundertprozentig perfekte Fit für genau die Rolle, die sie da brauchen. Da wäre Prototyp Chris Paul absolut der Richtige. Muss jetzt vielleicht nicht eher persönlich sein, auch wenn das natürlich so die A-Plus-Lösung wäre. Aber jemand, der sich zurücknehmen kann, wenn es denn sein muss, selber übernehmen kann, wenn es denn sein muss. Und das Ding einfach da, ja, kontrolliert im richtigen Moment an die richtigen Personen im Frontcourt bringt. So jemand brauchst du da im Prinzip. Und das ist Jrue Holiday nicht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ja.
Ist immer spannend mit den Aussagen dann so. Klar, überdurchschnittlicher Point Guard, ja. Wenn du sagst, überdurchschnittlicher Starter, dann müsste er eigentlich schon in deinem Ranking irgendwie Top 14 Plätze erreichen. Eng, ja. In der Lottery sein, da wird's verdammt eng. Also ich würde einfach mal so Over-Under-Tippen in meinem Ranking ist er wahrscheinlich so auf 17, vielleicht 18, also müsste man mal vielleicht einfach mal durchrechnen.
Hauen wir ja, würde ich auch gerne mal durchrechnen. Raus,
so ein Point-Guard-Ranking von uns, wäre doch vielleicht mal ganz spannend.
Ja, finde ich gut.
Da gibt es immer Diskussionen, da gibt es ein paar Kommentare, ist gut für unsere Reichweite, tipptopp, alles gut. Aber gut, machen wir weiter. Ich wollte mit dir so ein bisschen über die Thunder sprechen, über wirklich die letzten beiden Spiele von OKC, weil ich da natürlich auch mal direkt ein bisschen Stat-Recherche betrieben habe und da so ganz spannende Facts da wirklich mit rauskommen. Um es mal kurz zu sagen, Westbrook lädt wirklich komplett durch momentan. Das 4. Spiel hintereinander mit 40 plus. Der Erfolg war aber halt nur teilweise da. Es ging sehr, sehr gut los, wirklich mit 2 Triple-Doubles auch zu seinen 40-Punkten spielen, hat er da 2 Siege geholt. Dann gab es wirklich das Spiel gegen die Blazers. Da sah es auch wieder wahnsinnig gut aus. Das war auch in der Nacht wirklich meiner Nachtschicht. Da habe ich dann, nachdem ich fertig war mit dem Golden State Warriors Spiel, habe ich auch noch spät reingeschaltet und dann auch schon gesehen, Westbrook wirklich Mitte des 3. Viertels hatte er schon 25 Shot Attempts, hatte schon 40 Punkte, ging dann spät im 3. Viertel raus und dann haben sie es völlig aus der Hand gegeben. Und auch er, so gut er wirklich im letzten Viertel war in letzter Zeit, hat dann einfach überdreht und hat völlig versagt. Ist, glaube ich, 2 aus 12 gegangen im 4. Viertel. Dann ging auf einmal gar nichts mehr. Haben sie das Spiel aus der Hand gegeben, 12 aus 36 war dann insgesamt in dem Spiel und dann kam jetzt das Spiel gegen die Suns und da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, das liest sich jetzt scheiße und das ist auch wirklich ein bisschen schade, weil das auch gerade echt, ist immer hart, wirklich, wie 2 Spiele deinen MVP-Case schon wieder ordentlich schwächen können, weil jetzt wieder diese Storyline hochkommt, Westbrook ist nur am Ballern und er bringt seinem Team damit keinen Erfolg, weil er hat 48 Punkte gescored, 17 Rebounds, 9 Assists, muss man sich mal wieder reinziehen und das auch bei einer vernünftigen Quote, 14 aus 30 aus dem Feld, aber sie haben halt gegen die Phoenix Suns verloren, gegen die fucking Phoenix Suns, also deswegen, das ist erstmal so ein bisschen schade. Für mich, ja, Power Ranking MVP wollen wir ja nicht drüber sprechen, aber würde ich mich erstmal interessieren, ob du da mit d'accord gehst, dass du sagst, ja, das schadet ihm jetzt schon so ein kleines bisschen von der Storyline und wie du das jetzt so vielleicht gesehen hast, so die letzten beiden Spiele.
Nee, gehe ich ehrlich gesagt nicht mit d'accord. Das nervt mich. Das ist mir zu schnelllebig. Das geht mir zu schnell rauf und runter. Also erstmal musst du dir halt mal überlegen, dass es mittlerweile einigermaßen mit so einem selbstverständlichen, ach so, ja, irgendwie bedacht wird, wenn du ins Boxscore guckst und Westbrook dir irgendwie 40, 17 und 12 dahingelegt hat. Das ist mittlerweile einfach was, was man nur noch so, ja, einfach zur Kenntnis nimmt. Ach so, ja, Westbrook hat mal wieder das gemacht, was Westbrook halt so macht. Also, dass man ihn kritisiert, dass er polarisiert als Spieler, haben wir immer wieder besprochen. Und dass natürlich so eine Art Basketball zu spielen, da als absolutes Biest, als mehr oder weniger One-Man-Show, dass das auch seine Kritiker auch zu Recht irgendwie hervorruft, finde ich völlig okay. Aber man muss sich einfach nochmal angucken, was ist denn die Alternative, ganz ehrlich. Also wenn man sich anguckt, wie viele Triple-Doubles Westbrook in diesem Jahr produziert hat und wie oft das zu einem Win geführt hat, dann kann man ihm einfach nicht unterstellen, dass das irgendwie leere Stats wären oder dass es dem Team besser tun würde, wenn er sich da viel mehr zurücknimmt. Natürlich hat man Spiele bei ihm, wo man sich an den Kopf fasst und wo es einen wahnsinnig macht, wo er einfach schlechte Entscheidungen trifft, schlechte Würfe nimmt und wie wahrscheinlich mit ein, zwei etwas bedachteren Aktionen seinem Team da einen Win hätte holen können. Aber ganz ehrlich, für jedes solcher Spiele hat er drei andere Spiele, wo der im vierten Viertel vollkommen durchdreht und irgendwie mehr oder weniger allein verantwortlich das Spiel entscheidet. Also dieses Roster ist einfach problematisch an vielen Stellen, auch wenn sie da jetzt gut nachgelegt haben. Aber die sind 35 und 27, ganz ehrlich, das sind 56,5% Win Percentage. Besser ist man einfach nicht mit so einem Roster. Mehr ist da nicht da. Also natürlich darf man ihn kritisieren, muss man auch, gerade wenn du gegen die Phoenix Suns verlierst. Das darfst du halt nicht. Also sorry, Miguel, aber das ist einfach ein Schrottteam, gegen die kannst du nicht verlieren. Aber das ist halt, das weißt du halt vorher. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du Draymond Green irgendwie für seine Intensität kritisierst. Das gehört dazu. Das macht den so gut. So wie es bei Draymond Green seine absolute Borderline-Aggressivität auf dem Platz ist, die den so gut macht, ist es bei Westbrook halt dieses Ich gegen den Rest der Welt und lass mich mal machen und lass mich mal wie ein Wahnsinniger im vierten Viertel immer noch in die Zone fliegen, wie so ein Irrer. Und natürlich sind da Spieler dabei, wo du die Hände beim Kopf zusammenschlägst. Aber für mich macht der genau das, was er machen muss, das, was dem Team hilft. Das kann man ja letztlich auch mehr oder weniger belegen. Ich glaube nicht, dass sie besser wären, wenn Westbrook irgendwie sich da 10-20% zurücknehmen würde. In einzelnen Phasen ja, aber über die ganze Saison kannst du mir nicht erzählen, dass du irgendwie mit einer anderen Herangehensweise einen besseren Rekord als 35-27 mit so einem Team hättest.
Nö, da sind wir uns absolut einig. Und um auch das Spiel von den Suns nochmal kurz ein bisschen zu illustrieren, da nehme ich ihn auch wirklich völlig aus der Schulze. Auch wenn sich scheiße anhört, mit so einer Statline da wirklich verloren zu haben. Sein Plus-Minus war gut, auch wenn das immer ein sehr kontroverser Stat ist. Aber es ist ganz offensichtlich, was in dem Spiel wirklich das Problem war. Und da sieht man auch, dass die Akquisen von den neuen Spielern, den sie dann in die Trades bekommen haben, mit einem Gibson, mit einem McDermott oder jetzt auch neu mit einem Norris Cole, dass das jetzt nicht ganz, ganz schnell akut die Lösung sein kann. Weil die Bank war eine völlige Katastrophe, das kennst du ja auch noch früher aus OKC-Zeiten, oh ja. Wirklich. Die Bank war 9 aus 32 und wenn wir individuell mal durchgucken, Norris Cole war minus 17 in 10 Minuten, das musst du auch erstmal schaffen. Taj Gibson hat sich 4 Ballverluste geleistet in 14 Minuten. McDermott war schwach, ist auch bisher allgemein schwach, 2 aus 8 war in dem Spiel und so kann das natürlich nichts werden. Also da würde ich ihn so mal ein bisschen aus der Schuld nehmen, aber was halt wirklich sehr, sehr spannend ist, ist halt wirklich die Faktenlage, was jetzt die Triple-Double-Situation angeht und auch gerade die Spiele, wenn Westbrook ein bisschen weniger Assists erwischt. Es gibt ja diesen sehr, sehr spannenden Set, der ihn für mich auch wirklich ja so wahnsinnig attraktiv als MVP der Liga macht. Wenn er denn sein Triple-Double schafft in seinen 30 Triple-Doubles, haben die OKC wirklich eine Bilanz von 24 und 6. Also das ist einfach mal eine Sensation. Aber dementsprechend, wenn man sich das auch mal umgekehrt einrechnet, dann weiß man auch, was los ist, wenn er kein Triple-Double hat. Spannend ist, wenn er kein Triple-Double hat und 40 plus scored, sind die Thunder nur 3 und 5. Das ist mal, ja, und andersrum, wenn er wirklich 10 Assists plus hat in den Spielen, dann sind sie 27 und 9. Wenn er weniger als 10 Assists hat, sind sie 8 aus 18. Also das ist auch einfach mal ein bisschen spannend. Darf man ihm jetzt auch nicht komplett ankreiden, dass man immer sagen darf, ja, hier siehst du Westbrook, du musst halt immer deine Teammates einsetzen. Da sieht man auch einfach das übergeordnete Problem, dass die Thunder halt nicht die Qualität haben, wirklich, dass die anderen Spieler sich gut genug Würfe einfach kreieren können. Also sobald Westbrook einfach nicht ein sensationelles Spiel hat und die Leute, die Bällen da einfach auf dem Präsentierteller da sehr wird, dann haben die Thunder Riesenprobleme und das sieht man an diesen Stats.
Unterschreibe ich, ganz klar. Man muss ja auch noch mal einen kleinen Blick aufs Personal werfen, ganz ehrlich. Victor Oladipo ist gerade mal wieder verletzt. Über Enes Kanter haben wir gesprochen, dass der da eine Lücke reißt, weil das einfach ein Scorer-Energizer von der Bank ist, den du da brauchst. Und du niemanden hast, der da wirklich, ja jetzt wieder, aber war zwischendurch halt auch raus. Und sie sind trotzdem auf einem Rekord, der absolut ordentlich ist. Also für mich gibt's da relativ wenig, was man ihm wirklich vorhalten kann. Natürlich, das ein oder andere Spiel müsste er wahrscheinlich mehr versuchen, seine Mitspieler einzubinden und weniger wirklich diese One-Man-Show fahren. aber über diese große Sample Size macht er das einzig Richtige und führt da sein Team zu einem für mich fast sensationell guten Rekord, dafür, dass da einfach nicht so ewig viel da ist, dass der Westen bockstark ist und sie 3 Wins hinter den Utah Jazz sind. Also mal ganz ehrlich, mehr ist da einfach nicht drin. Zeig mir einen anderen Spieler, außer vielleicht LeBron, den du da reinwerfen kannst, der dieses Team zu einem besseren Rekord führt. Den gibt's aktuell nicht. Insofern finde ich die, ja, die Kritik, die dann immer wieder kommt, das geht mir einfach zu schnell. Also da muss man ein bisschen mehr das Big Picture sehen und einfach diese schlechteren Nächte, die er hat, mit einkalkulieren, die gehören dazu, die kaufst du halt mit, wenn du da wirklich all in auf das Paket Westbrook setzt, was du machen musst, dann gehört das dazu.
Ja, das stimmt, aber es ist halt einfach ein kleines bisschen schade. Die Sample Size ist jetzt klein, wirklich bei dem Rennen um die Playoff-Plätze, und sie haben mit den beiden Spielen eine kleine Chance verpasst. Die Jazz haben was liegen lassen, ja. Die anderen Teams lassen wirklich was liegen, und es wäre drin gewesen, da irgendwie eventuell noch auf Platz 4 zu sneaken. Das ist jetzt mit den beiden Niederlagen schon ein bisschen schwieriger geworden, es ist nach wie vor drin, aber muss man mal ein bisschen gucken. Ich rechne nach wie vor damit, dass die Thunder nicht auf Platz 7 bleiben und noch ein bisschen klettern werden. Ob sie da irgendwie noch auf Platz 5 kommen können, ganz eventuell auf Platz 4, das weiß ich nicht. Also da wäre mein aktueller Tipp wahrscheinlich echt Platz 6.
Jo, bin ich dabei. Da haben wir sie, glaube ich, auch im Preview gesehen.
Ja, tatsächlich. Das wäre natürlich besonders schön. So, was haben wir noch ein bisschen auf Programm hier? Wir wollten, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen, was wollen wir, du bestimmst.
Ich bestimme. Ich habe nicht mehr so ewig viel Zeit, von daher muss ich ein bisschen aufs Gas gehen. Aber was wir noch thematisieren wollten, ich habe es auf Twitter schon mal angestoßen, die Diskussion. Auf Facebook haben wir nachgelegt, weil das jetzt aktuell natürlich eine relativ dominante Storyline ist. Wir wollen jetzt hier nicht diese Three-Quarter-Awards vergeben und irgendwie alle 2 Wochen Update machen, weil uns keine Themen einfallen. Das ist irgendwie so ein bisschen diese Post-All-Star-Geschichte, diese Phase, in der es einfach Richtung Playoffs läuft und es viele, viele Teams gibt, die einfach mehr oder weniger den Stecker ziehen und die Storylines ein bisschen dünner werden. Aber das Thema Rookie of the Year ist natürlich mit der Verletzung von Joel Embiid irgendwie eins, was ganz interessant ist gerade. Die Diskussion ist klar, kann Joel Embiid Rookie of the Year mit, ich glaube, 31 gespielten Spielen werden? Es ist wenig, wenn man tatsächlich mal auf Minuten runterrechnet, ist es noch viel dramatischer, dann hat er keine 800 Minuten gespielt. Also ich glaube, die wenigsten Minuten, die mal ein Rookie of the Year gespielt hat, waren irgendwie 1800 oder so ähnlich, das war Kyrie. Da ist er noch nicht mal auf der Hälfte, also er wird bis zum Ende der Saison unfassbar wenige Minuten gespielt haben. Jetzt ist natürlich die Grunddiskussion, ist er so viel besser als derjenige auf Platz 2, dass du ihn trotzdem wählen kannst? Wir haben uns dazu schon mal so am Rande positioniert. Auf Twitter die Umfrage fand ich ganz spannend. Da haben tatsächlich 39% unserer Follower, die abgestimmt haben, sind mit Dario Saric gegangen als Rookie of the Year. 34% mit Embiid, also knapp dahinter. Mit ein bisschen Abstand 21% dann Malcolm Brogdon und Domantas Sabonis hat, finde ich schön, immerhin 6% der Stimmen noch abbekommen. Also im Prinzip ist es relativ klar, es ist so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen. Für Malcolm Brogdon gibt's immer wieder mal so ein bisschen Liebe zwischendurch, finde ich ganz schön. Aber im Prinzip ist die Frage, ist es Dario Saric, der hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt dieses Jahr bei Philly, also hat noch nichts ausgelassen, wird unfassbar viel mehr Minuten am Ende der Saison gespielt haben als Embiid. Also Embiid natürlich sportlich unfassbar überragend war dieses Jahr, ist klar, irgendwie die Diskussion, die muss man nicht ernsthaft führen, aber die Frage ist halt ganz klar, kann man mit 31 gespielten Spielen und irgendwie knapp 800 Minuten, egal wie viel besser man ist als der Kandidat auf Platz 2, kann man damit Rookie of the Year werden?
Nö, also haben wir ja schon gesagt, finde ich, es wäre einfach eine Farce für mich. Also es ist ja eh schon so eine leichte Farce, dass du hier einen Joel Embiid mit Leuten vergleichst. Ich meine, der hat jetzt schon, es ist sein drittes Jahr, der hat schon 2 Jahre wirklich zumindest mit einem professionellen NBA-Team gearbeitet. Er hat zwar nicht gespielt, aber es sind trotzdem ganz andere Voraussetzungen für den Rookie als für jemanden, der wirklich direkt frisch vom College da jetzt in ein NBA-Team kommt und direkt auf dem Court da liefern muss. Von daher finde ich den Vergleich, der hinkt dann immer schon so ein bisschen minimal. Das ist beim Rookie of the Year Award eh immer ein bisschen schwierig. Und dass du jetzt da wirklich das so machen würdest für einen Spieler, finde ich einfach zu viel. Also dazu ist der Abstand zu groß. Ich habe es gesagt, Patrick Ewing war ja das Beispiel, Kyrie wird auch genannt, aber Kyrie war halt in der Lockout-Season, also Lockout, ja. Weniger spielen, also das kannst du auch überhaupt nicht vergleichen und ich würde es einfach nicht machen. Und wer es dann ist, habe ich schon gesagt, mein Pick ist Saric, dementsprechend haben wir das, glaube ich, auch so minimal beeinflusst, vielleicht würde ich mal sagen, die Umfrage, aber der Case ist auch einfach da. Also für Malcolm Brogdon sprechen so ein bisschen die Advanced Stats, also wirklich, der hat sich auch gut gemacht, sehr, sehr starkes Real Plus Minus, ist da unter den Shooting Guards, glaube ich, irgendwie auf Platz 6 ligaweit, also wirklich sehr, sehr stark, aber beim Rookie of the Year Award, das kennen wir auch, da wird dann einfach der Rezenzeffekt greifen und der spricht einfach extrem für Saric, der durchlädt komplett, der spielt sensationell jetzt ohne Joel Embiid, der gibt dir konstant 20 Punkte aktuell über die letzten 11 Spiele oder was es da ist, also vielleicht ein bisschen weniger, wenn du wirklich ganz genau in die Stats guckst, macht sich aber auch sehr, sehr gut und spricht immer mehr dafür, was ich ja schon vor einer Weile gesagt habe, dass der ein richtig, richtig guter NBA-Spieler wird. Der hatte am Anfang Probleme mit seiner Effizienz, hat da wenig getroffen, aber das sieht man jetzt, dass er das noch ein bisschen abgelegt hat. Und der hat einfach unglaubliche Qualitäten. Also seine Playmaking-Qualitäten, was der auch für feine Pässchen spielt, das ist einfach ein richtig reifes Skillset, was der hat. Und wenn der das irgendwann nochmal richtig ausreizen kann, dann reden wir da echt von einem Quality-Starter für jedes Team.
Shoutout an dich für den Rezenzeffekt. Alter Schwede, also wo hast du denn das rausgeholt? Finde ich sehr, sehr schön. Gehen wir weg von den Anglizismen, der Recency Bias, der natürlich irgendwo da ist. Für mich, ich muss da auch nicht mehr ewig viel dazu senfen, bin ganz klar der gleichen Meinung. Also mit 31 Spielen, sorry, da kannst du noch so gut sein. Da kannst du auch irgendwie so eine sensationelle historische Saison wie Embiid spielen. Da kannst du halt nicht gewählt werden. Ich, wenn du mich fragst, was ich vermute, ich glaube tatsächlich, dass er gewählt wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Case da groß genug ist, dass sie es machen. Ist mir auch tatsächlich egal, wie groß der Abstand da zur vermeintlichen Nummer 2 ist, ob es ein Šarić ist oder vielleicht tatsächlich ein Brockton. Für mich kannst du es einfach nicht machen. Also in allen anderen Awards gibt es irgendwie so Qualified-Grenzen. Beim Rookie of the Year gibt es sie nicht. Für mich müsste man da wahrscheinlich dann tatsächlich mal eine einführen und irgendwie sowas wie 50% der Spiele, für mich unter 41 Spielen, wenn du nicht die Hälfte gespielt hast, da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du noch so spektakulär sein. Und das ist ja kein Knock an Embiid, also was der für eine überragende Saison spielt, haben wir immer wieder thematisiert, aber das reicht für mich nicht. Also das ist einfach zu dünn, der Abstand ist einfach tatsächlich zu krass. Und wenn, ja, die Nummer 2 für mich irgendwie über die ganze Saison würde ich vielleicht tatsächlich aktuell sogar noch Brockton knapp vorne sehen, aber Recency Bias ist genau das Ding, wenn Šarić ansatzweise so weitermacht, wie der im Moment unterwegs ist, dann kann es da eigentlich nur eine Wahl geben, wenn man nicht auf Embiid geht, dann wird es Šarić sein. Für mich auch verdient, also der ist tatsächlich jemand, der so borderline 20-10-5 gehen kann und da gibt's ja nicht so ewig viele Leute in der Liga, irgendwie die Blake Griffins und Nikola Jokicis, also der Junge ist auf einem sensationell guten Weg, wird jetzt Minuten ohne Ende kriegen, wenn der ansatzweise so weitermacht jetzt die letzten, was sind's noch, 25 Spiele oder was, dann hat er da jedenfalls hinter Embiid für mich ganz klar die Nase vorn, aber ja, ich rechne tatsächlich dann mit Embiid. Finde ich da ein bisschen schade, aber vermutlich ist die Storyline einfach so stark, dass es dann doch Embiid wird.
Ja, das kann man auf jeden Fall vermuten. Man hat ja auch schon viel gehört, wenn man mal so ein bisschen in Ami-Podcasts reingehört hat. Viele der Experten und teilweise haben die Leute davon auch eine Stimme wirklich für den Rookie of the Year, nehmen da halt dieses Argument und sagen dann, mir ist das scheißegal. Und ist halt jetzt auch so eine große Storyline. Und ich glaube, dass viele da stur bleiben werden und jetzt auch egal, was in den letzten 20 Spielen passiert, dann einfach da bei dieser Meinung bleiben. Und man darf auch nicht unterschätzen, teilweise haben da wirklich Leute eine Stimme. Das sind, also, die haben keine Ahnung. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist dann irgendein lokaler Typ von den Milwaukee Bucks, der vielleicht 3 andere NBA-Spieler in der kompletten Saison gesehen hat, der fragt sich wahrscheinlich, wer zur Hölle ist irgendwie Dario Saric, den kenne ich überhaupt nicht. So, dementsprechend kann das auch so ein bisschen schwierig werden, aber ansonsten auch nochmal im Vergleich wirklich mit Brockton, für mich war dann so ein bisschen der entscheidende Punkt, ich finde es auch eigentlich nicht so geil, einfach denjenigen zu nehmen, der jetzt irgendwie die meisten Counting-Stats hat, das wäre jetzt hinter Embiid auf jeden Fall ein Saric, aber ich finde bei Brockton greift einfach nicht dieser Case, ich fände es charmant, wenn man so einen Brockton nimmt, in einer etwas kleineren Rolle, der das sehr, sehr gut macht, für ein sehr gutes Team, also wirklich, wenn jetzt irgendwie ein Rookie wirklich Quality Minutes für ein Contender-Spiel oder für ein Playoff-Team und da ein bisschen weniger Counting-Stats hat, da würde ich sehr gerne den Case machen, aber man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, dass die Bucks irgendwie 3-4 Siege mehr haben als die Sixers, also jo. Von daher, und ein rein aus Subjektivität, weil ich einfach Saric auch einfach unglaublich geil finde, so ist das für mich einfach klar.
Kann ich nachvollziehen. Wenn du vor 2 Wochen die Nummer 2 abgestimmt hättest, dann wäre ich wahrscheinlich mit Brockton gegangen. Mittlerweile glaube ich, dass Saric jetzt noch 20 überragende Spiele hinten ranhängt und dann hat er da für mich auch die Nase vorn, denn absolut 4 Wins mehr sind es bei den Bucks. Also die sind jetzt nicht ein signifikant besseres Team als die Sixers. Insofern ist dann wahrscheinlich tatsächlich Saric dann vorne, aber es wird spannend. Du darfst, finde ich, hinten raus, darfst du nochmal kurz so ein bisschen zum Thema, ja, zu deinen Homie Cleveland Cavaliers senfen. Die haben 2 spektakuläre Moves gemacht. Wir haben, glaube ich, vor 3 Monaten gefühlt mal drüber gesprochen, als die Thematik das erste Mal aufkam. Wer wäre der perfekte Point Guard, Backup, wie auch immer man ihn nennen will? Der sekundäre, tertiäre Ballhändler im Roster der Cleveland Cavaliers, haben immer wieder gesagt, Deron Williams, wenn er denn irgendwie auf dem Markt ist und verfügbar ist und tatsächlich den Buyout bekommt, wäre er der perfekte Kandidat. Jetzt haben sie ihn tatsächlich geholt. Sehr, sehr guter Move in meinen Augen. Haben dazu auch nochmal mit Andrew Bogut nachgelegt. Der hatte so 4-5 Angebote, was man so gehört hat. Also Boston war wohl interessiert. Auch die Rockets waren interessiert, dass die Cavs interessiert sind an einem Big Man, der verteidigen kann und dir in der Offense nicht unbedingt wehtut. Ist auch kein großes Geheimnis. Also die haben massiv nachgelegt, kann man jetzt sagen. Die Frage ist, wie hoch haben sie da tatsächlich nachgelegt? Wie viel kann dir ein Bogut noch geben? Wie wertvoll ist er in diesem System? Ist wirklich diese Storyline? Er kennt die Playbooks der Warriors, die mich absolut annervt, aber ist an deinen Augen was dran? Oder ist es dann wirklich einfach die sportliche Komponente, die da die Rolle gespielt hat? Und das Thema Härte auf dem Platz, dass du einfach nochmal jemanden hast, der vielleicht auch nochmal so die extra 2-3% motiviert ist, sollte es tatsächlich Finals gegen die Warriors geben.
Oh Gott, das mit den Playbooks ist ja totaler Schwachsinn. Also jetzt
ja, das habe ich so oft gehört mittlerweile, ganz ehrlich.
Das ist ja so bescheuert. Schon alleine, also erstmal, natürlich hat sich das Playbook durch Durant verändert und die Leute, also das ist kein Hexenwerk. Also die NBA-Leute sind nicht bescheuert. Also jeder, der wirklich sich Mühe gibt, kennt das Playbook der Golden State Warriors. Die werden da jetzt nicht noch ein geheimes Buch haben, was sie dann erst zu den Playoffs rausholen. Unsere wirklich wie Tsubasa, diesen Spielzug können wir nur 3-mal machen oder so. Sowas gibt es nicht. Also das Playbook der Warriors ist nicht so ein großes Geheimnis letztendlich. Das wird natürlich von mehreren Staff-Guys knallhart analysiert, was die Warriors da alle für Actions da wirklich laufen. Also von daher, das würde ich mal ganz ausklammern. Sportlich finde ich die Moves natürlich überragend, muss man dazu sagen. Was ich an sich dazu sage, habe ich ja schon gesagt, da mache ich bei meinem Playoff-Cavs auch keine Ausnahme. Ich finde das scheiße, also ich finde das immer nicht gut einfach. Ich habe es ja gesagt, genau wie bei den Warriors haben wir mal drüber gesprochen, ob die eventuell noch ihren Center bekommen jetzt wirklich. Bei den Buyout-Guys haben sie jetzt nicht bekommen. Genauso finde ich es jetzt bei den Cavs eigentlich kacke. Für mich, wie gesagt, hast du bewusst eigentlich durch dein Konstrukt des Rosters bist du einen Kompromiss eingegangen und dass sie jetzt dann doch irgendwie ihren Backup-Point-Guard bekommen haben und jetzt sogar noch mit Bogut einen Impact-Guy als Big, finde ich scheiße. Also muss man mal dazu sagen, aber rein sportlich finde ich super. Deron Williams, ich erwarte von ihm gar nicht mal so viel, aber für die Regular Season wird er jetzt erstmal einfach nochmal helfen, um den Platz 1 zu zementieren und er ist auf jeden Fall ein Typ, der in den Playoffs spielen, also in den Playoffs locker mal 1-2 Spiele gewinnen kann, also auf jeden Fall. Wenn er einfach mal heiß läuft, gut spielt und das reicht ja im Zweifel schon, mehr muss er ja gar nicht machen. So, in den Playoffs, ich hab's ja gesagt, du brauchst theoretisch keinen Backup-Point-Guard, du kannst die Minuten so aufteilen, dass halt entweder LeBron James oder Kyrie den Ball in der Hand hat, aber trotzdem, dass du jetzt einen dritten Ballhändler dazu bekommen hast und einer vor allen Dingen auch noch, weil das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, Deron Williams, der ist ein Typ, der macht seinen offenen Dreier einfach und das ist eigentlich das Wichtigste, was du dazu hast, daneben, dass er nichts kaputt macht am Ball und mit Bogut, finde ich geil, also ich mag an sich die Storyline, dass er jetzt wirklich zum Rivalen geht, finde ich spannend. Wie groß sein Impact sein wird, wird immer vom Matchup abhängen, wenn die Cavs natürlich mal sagen, wir wollen Big spielen und auch potenziell vielleicht gegen die eigenen Warriors, wäre natürlich ein Spektakel, also schon alleine dafür, sportlich geil, ansonsten ungeil.
Shoutout an dich auf jeden Fall, dass du da deine subjektiven Präferenzen zurücknehmen kannst und das Ganze so ein bisschen objektiv betrachten kannst. Bin ich dabei. Ich find's auch nicht geil. Ich find's bei den Warriors nicht geil. Ich bin da absolut deiner Meinung, wenn du dich dafür entschiedest, eine Big 3, Big 4, wie auch immer, dir als Team leisten zu wollen, dann musst du damit leben, dass dafür Tiefe drauf geht und dass du dann im Zweifel nicht hinten raus auf einmal kurz vor Saisonende noch zwei echte Quality Guys irgendwie dazu sein kannst für ein Apple und ein Ei. Finde ich auch nicht geil. Was dann die Lösung ist, ob es irgendwie ein Hardcap ist, keine Ahnung. Muss man in einem anderen Podcast vielleicht mal thematisieren, aber prinzipiell finde ich diese Moves auch nicht geil, dass dann die absoluten Contender da nachlegen können, sich bei den schrottigen Teams, die den Stecker gezogen haben, bedienen können und da irgendwie wie auf der Rest der Rampe tatsächlich noch richtige Qualitätsjungs dazu bekommen können. Ja, bin ich auch kein Freund von, aber so ist das System. Auch diese Diskussion gab es in der Gruppe und dass die Cavaliers das machen, ist klar, müssen sie machen. Also die wären bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Jedes andere Team kann es auch machen. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die irgendwie einen Wettbewerbsvorteil. Insofern gehört das halt dazu. Was tatsächlich den Fit auf dem Platz angeht, bin ich bei dir. Das sind für mich sehr, sehr gute Moves. Gerade Deron Williams, der dir helfen kann, der jetzt in der Regular Season helfen kann, einfach ein bisschen Minuten wegzunehmen von LeBron, vielleicht auch von Kyrie, dass sie sich da mal ein bisschen zurücknehmen können. Der off the ball spielen kann, was elementar ist in diesem System. Der vielleicht sogar hinten raus in den Playoffs mal Spiele zu Ende spielt. Neben Kyrie kann auch funktionieren. Der ist einfach jemand, der sehr, sehr gut seinen offenen Dreier trifft. Sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler. Auch dazu habe ich letztens einen ganz interessanten Stat gelesen über die letzten paar Jahre. Ist ja einer der elitärsten Pick-and-Roll-Spieler in der Liga. Auch das natürlich in dem System der Cavs. Sehr, sehr wertvoll. Bei Bogut bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also auch der tut dir natürlich nicht weh. Der kann dir in der Defense mal ein bisschen Rim-Protection geben, kann dir ja einfach mal ein anderes Gesicht geben, nochmal den dritten und vierten Anzug, wenn es denn tatsächlich nötig sein sollte. Da gibt's nicht mehr allzu viele Teams, wo du das wirklich zwingend brauchst. Wahrscheinlich werden wir eher mehr Lineups mit Channing Frye auf der 5 sehen, das was einfach wertvoller ist für die Cavs dann in den Playoffs. Aber wenn es nur 5, 6, 7, 8 gute Minuten, 2-3 gute Possessions von Andrew Bogut in den Playoffs sind, dann hat dir das ja schon geholfen. Und das hat der definitiv noch im Tank. Der wird da keine 25 Minuten mehr spielen, muss er auch nicht. Aber im richtigen Matchup kann der dir definitiv helfen. Und wenn es tatsächlich nur potenziell in den Finals ist, dass der mal für 2 Minuten reinkommt und Draymond Green zweimal umlädt, also da gibt's definitiv irgendwie ganz, ganz interessante Gedankenspiele. Der wird einfach richtig Bock haben, so es diese Finals denn gibt. Ob er dir dann hundertprozentig wahnsinnig viel weiterhilft, weiß ich nicht genau. Ich hätte ihn gerne bei Boston zum Beispiel gesehen, wo seine Rolle sicher eine Ecke größer gewesen wäre. Aber dass die Cavs da elitär nachgelegt haben, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Ja, also für mich ist eigentlich auch eigentlich das einzige Interessante dabei. Ich meine, dass sie jetzt statt zu den Boston Celtics zu den Cavs irgendwie gehen, jetzt an den Bogut, oder dass auch ein Deron Williams nicht irgendwie zu wem anders im Osten geht, ist natürlich völlig klar. Die wollen einfach den Ring haben und den könnten sie relativ wahrscheinlich bekommen aktuell. Also meine Favoriten sind die Cavs ja eh aktuell in der ganzen Durant-Situation. Das haben wir übrigens ein bisschen ignoriert, so ein bisschen den Playoff-Ausblick. Machen wir nochmal vielleicht wann anders, wenn es wirklich dann ist. Aber für mich sind sie auch da aktuell dann die Favoriten, von daher nachvollziehbar. Was für mich aber einfach ein bisschen überraschend war, ist die Thematik, dass bei keinem der beiden die Warriors irgendwie eine ernsthafte Option war. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, es war lange wirklich im Gespräch, dass sie wirklich Calderon als Backup-Point-Guard sich holen. Warum denn nicht einen Deron Williams? Also warum gab es da entweder kein Interesse der Warriors oder kein Interesse von Williams dahin zu gehen? Und jetzt auch mal ganz ehrlich, bei Bogut. Also ich finde das interessant, dass scheinbar das dann doch irgendwie so war, dass Bogut echt verletzt war und dann scheinbar da keinen Bock drauf hatte. Weil das wäre doch auch eine sehr solide Option gewesen, einfach sich Bogut wieder zurückholen. Das wäre doch eigentlich die optimale Lösung für die Warriors gewesen.
Bin ich dabei. Also Bogut hätte mir tatsächlich da extrem gut gefallen. Scheint dann tatsächlich so gewesen zu sein, dass er den Move nicht so hundertprozentig schön fand. Was man so offiziell lesen konnte, sind sie da eigentlich fair mit ihm umgegangen, dass du Kevin Durant versuchst zu bekommen. Ich meine, das wird auch Andrew Bogut verstehen, wenn du potenziell den zweitbesten Spieler der Liga sein kannst und dafür dann einen Bogut abgeben musst, dann machst du das halt. Sie haben ihm Tür und Tor offen gestellt, haben gesagt, sag uns, wo du hin willst, wo du deine Zukunft siehst. Sind es die Mavs, sind es dann vielleicht doch die Rockets? Da haben sie ihm, sind sie ihm zumindest, was man lesen kann, entgegengekommen, haben gesagt, gut, dann sind es halt die Mavs, wenn du da gerne hin willst. Anscheinend ist da vielleicht doch nicht alles so hundertprozentig glatt gegangen. Vielleicht hat er die Chancen auch einfach größer gesehen bei den Cavs. Vielleicht waren auch die Warriors nicht interessiert, wobei ich das nicht glaube und nicht verstehen könnte. Der wäre im Prinzip nach wie vor absolut perfekt für dieses System. Ist kein großes Geheimnis. Bei Deron Williams fand ich es auch überraschend. Also Calderon, ja, ich habe nicht ganz so viele Fragezeichen im Gesicht gehabt wie du, aber schon auch ein paar. So hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, was der dir da groß als neues Element hätte geben können. Da ist Deron Williams mittlerweile einfach zwei Stufen drüber. Ist der klar bessere Calderon, zumindest in diesem Moment der Karriere. Da hat man gar nichts gelesen. Also offensichtlich war Deron Williams sehr schnell festgelegt auf die Cavs, noch früher als Bogut, der sich das noch ein bisschen länger offen gehalten hat. Der wollte nach Cleveland, der sieht da die potenziell größtmögliche Chance auf den Ring und dafür gibt's aktuell definitiv Argumente. Wahrscheinlich war es dann am Ende des Tages irgendwie so eine Mischung aus allem. Ob sie an Deron Williams nicht interessiert waren, die Warriors, das mag sein. Ich fand den Move mit Calderon, den kurzen Move, sehr, sehr kurzen Move, schon irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Ja, die Bogut-Geschichte ist irgendwie ganz spannend. Also ist vielleicht nochmal so eine Sub-Storyline in potenziellen Finals, die irgendwie nochmal so ein bisschen Schärfe reinbringen kann. Da ist man ja froh drum.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich war überrascht und auch nochmal zu Calderon, wenn wir jetzt irgendwie von einem Calderon von vor 4 Jahren sprechen oder Prime ja, Calderon natürlich. Oder was auch immer. Klar macht der Sinn, aber der Typ ist 36, also wirklich alt wie Steinkohle, kann sich kaum noch bewegen. Also da seine laterale Quickness, also wirklich non-existent, da bist du ein flinkes Wiesel gegen, jetzt mal ganz ehrlich.
Junge,
so, von
Junge.
Daher, was willst du mit dem so? Und deswegen war ich einfach überrascht, weil eigentlich müsste man ja nach wie vor der Meinung sein, wenn du wirklich rein einen Ring willst, dann, also jetzt zumindest vor der Kevin Durant News, schließt du dich doch den Golden State Warriors an. So, von daher war ich einfach überrascht, dass dann Deron Williams, weiß ich nicht, irgendwie selber nicht bereit war oder einfach Steve Kerr gesagt hat, nö, brauchen wir nicht, weil er vielleicht so eine große Rolle fordert und wir ihm das nicht bieten können. Ja, sehr, sehr spannend, aber ansonsten würde ich sagen, machen wir das erstmal dicht. Du hast Zeitdruck, dementsprechend, eigentlich wollte ich noch ein bisschen Wolves Talk machen, aber das mache ich jetzt definitiv nicht mit Zeitdruck. Das will ich richtig schön ausführlich machen. Von daher sparen wir uns das für nächste Woche auf. Kyle Lowry, die Raptors haben wir jetzt auch noch nicht mehr dran bekommen können, aber ist ja auch nicht so schlimm, wir warten einfach mal ein bisschen ab. Ich bin froh, das stärkt meinen Case, dass Boston jetzt erstmal akut das zweitbeste Team ist im Osten.
Sieht gut aus.
Sprechen wir auch nochmal von anders drüber, würde ich sagen. Von daher bedanke ich mich erstmal bei dir. Wir wollen noch kurz tippen und da muss ich auch nochmal gucken, wer das von uns beiden macht. Was ist eigentlich im letzten Monat passiert?
Ich habe die App offen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr,
ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben auch, also wir haben maximal 2 Spieltage getippt. Ich weiß, wir haben das All-Star-Weekend getippt, bloß da ist auch nicht viel passiert, dass wir uns da irgendwie uneinig waren und einer gewonnen hat. Von daher, das müssen wir nochmal rausfliemeln, wer überhaupt den letzten Monat verloren hat und dementsprechend eine Tippspielbestrafung liefern muss. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mit dem neuen Monat an und ich habe die App auch offen und gebe dir direkt mal das erste Duell, die Los Angeles Clippers, die ein bisschen strugglen, seitdem Chris Paul wieder da ist, sind zu Gast bei deinen plus 500 Chicago Bulls. Wie geht das Ding aus?
Ja, Favoritensieg, das machen meine Bulls.
Geil, das ist doch ein super Start in den Monat. Ja, du weißt, was
läuft
ich mache.
Gut. Ja, natürlich. Also du bist ja nicht vollkommen durcheinander.
Beide auf die
Bulls. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier, mein Wunschduell für die Playoffs in der Western Conference für die erste Runde. Ich habe es mir vor ein paar Podcasts, vor ein paar Episoden gewünscht. Duell der Antagonisten Grit and Grind gegen Run and Gun. Die Memphis Grizzlies zu Gast in Houston bei den aus allen Lagen bombenden Rockets. Was sehen wir da?
Wir sehen ein Home-Team-Win.
Ja, fürchte ich auch. Aber komm, Memphis macht das Ding.
Ich befürchte auch, dass du den letzten Monat gewonnen hast. So, ich glaube, ich habe
verloren
den
letzten Monat. Von gefühlt daher finde ich
super, dass du jetzt tankst.
Was heißt so, denn tanken?
Warte mal,
hinten kackt die Ente.
Dann, ja, wir legen jetzt einfach mal vor und du darfst die Spurs nehmen, weil meine Wolves sind zu Gast bei den Spurs und da gehe ich natürlich aus den Auswärtssieg, auch wenn ich schade fände für die Storyline Warriors gegen Spurs, aber ja, du darfst vorlegen. Also nee, darfst du nicht, aber ich sag halt.
Eventuell würde ich da tatsächlich auch die Wolves nehmen, die Spurs in den Back-to-Back, aber gut, ich meine, ich kann nicht nur Außenseiter nehmen, also gehe ich tatsächlich dann mal auf die Spurs, ja.
Gut, und dabei belassen wir es jetzt einfach, würde ich sagen. Ist jetzt egal, wir müssen jetzt nicht die 5 voll machen. Wir haben 3 Tipps, es wird einen Sieger geben. Und dann schauen wir mal, wie der letzte Monat überhaupt mal ausgegangen ist. Ja, das war's, würde ich sagen. Ich gebe uns einen Shoutout, ich gebe dir einen Shoutout und ich gebe dem guten Krüger einen Shoutout für seine EP, die bald kommt. 10.3. oder so war es, kann man sich die for free runterladen auf seiner Homepage. Nehme ich dann mal an, werdet ihr bei Facebook sehen. Also so checkt da mal Krüger, K-R-U-E-G-O aus, auf jeden Fall. Unser alter Homie. Und das war's, würde ich sagen. Hat mir Spaß gemacht und ich habe nachher ein Spiel, also drückt mir die Daumen. Um 20 Uhr geht's los. Wichtige
Kann man streamen? Kann man streamen?
Nee, leider nicht. Ist ein Heimspiel. Ah. Also wer aus dem Rheinland kommt und ja, einfach mal nichts zu tun hat heute, der kann gerne heute Abend um 8 nach Sinzig kommen zu meinem Volleyballspiel. Dann schnacken wir ein bisschen, trinken Bier. Ich weiß es nicht.
Du hast vielleicht, ja nichts zu tun.
Vielleicht penne ich bei dir. Ich weiß noch nicht, wo ich schlafe heute. Oh Gott. So, okay, ich mach das Ding jetzt mal zu hier.
Machen wir so. Bei mir klingelt es auch gerade an der Tür, mein Lieber. Mir hat's Spaß gemacht. Shoutout an dich auf jeden Fall. Shoutout an heute Abend. Also viel Erfolg dir. Ich hoffe, da könnt ihr den Trend umkehren und einen Win rauszittern. Ansonsten Shoutout an Krüger, schließe ich mich an. Shoutout an alle Hörer. Vielen Dank für alles. Wir melden uns in den nächsten Tagen mit dem Vögli wieder.
Ins Gesicht von Stoudemire.